An dem Mann kommt im deutschen Handball keiner vorbei. In den letzten 8 Jahren hat er vor allem beim DHB viel gewerkelt, umgekrempelt, neue Bundestrainer installiert, Erfolge gefeiert, Niederlagen hinnehmen müssen. Seine Karriere begann eher im Handball-Westen. Irgendwann hat er in Hamburg vieles bewirkt, den HSV von der ersten Insolvenz gerettet. Und inzwischen ist er ja seit vielen, vielen Jahren auch der Chef der Füchse Berlin, die er von klein auf neu aufgebaut hat. Und wenn ihr ihn schon immer mal kennenlernen wolltet, diesen irren Typ, diesen bunten Hund des deutschen Handballs, dann seid ihr genau richtig. Heute gehen wir mal richtig in die Tiefe mit Bob Hanning. Schön, dass ihr dabei seid beim Hand aufs Herz, dem offiziellen Podcast der Liquimoli HBL. Ich bin Schmieso oder Florian Schmidt-Sommerfeld. Beobachte, was die Füchse machen, vor allem für Sky am Mikrofon. Und die heutige Folge wird präsentiert von Hummel wieder. Ist ja unser offizieller HBL-Ausrüster. Und es gab ja zur neuen Saison eine neue Kollektion. XK, 10.000 Stunden Training stecken drin in dem, was man perfektionieren will. Das Flaggschiff ist der Indoor-Schuh Algis. Den will ich euch nochmal ein bisschen ans Herz legen. Mega stabile Sohle, die gibt euch überragenden Grip. Das Mesh, also so dieses Obermaterial, ist aus 100% recyceltem Material. Müssen wir also nichts aus der Erde holen. Das ist gut für unser aller CO2-Bilanz. Und der Schuh, der ist einfach gut für euch auf dem Feld. Wer weiß, was Bob Hanning mit dem für eine Karriere gemacht hätte. Wobei, so wie ich ihn verstanden habe, hat es da, glaube ich, eher an anderen Sachen gehapert. Er erzählt uns, was für aberwitzige Kohle mal im hohen Norden gezahlt wurde. Eine unverhandelbare Sache bei den Füchsen, wo er zu Stefan Kretschmer gesagt hat, das ist die rote Linie. Darüber brauchen wir gar nicht reden. Er hat so viele öffentliche Streits ausgetragen, Bob Hanning. Eine Attacke, erzählt er uns, nur eine einzige. Die hat ihn richtig getroffen. Zu seinem Abschied nach 8 Jahren beim DHB ziehen wir Bilanz und wir lernen ganz viel über die Handballwelt von einem ihrer größten Macher, Bob Hanning. Niemanden kann man wahrscheinlich im deutschen Handball leichter vorstellen als diesen Mann mit einem Satz: der Napoleon des deutschen Handballs, Bob Hanning. Ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch sehr.
Bob, magst du diesen Titel eigentlich noch? Du hast dich ja sogar selber mal so ablichten lassen oder ist es damit langsam vorbei?
Du, das war zu der Hamburger Zeit damals und ich hatte gerade ein Interview mit dem Schwarzwälder Boten und die haben mir erzählt, dass Detmar Kramer bei Bayern München das schon mal gemacht hat, dass ich also eigentlich nur noch ein Duplikat bin.
Ach,
und
was?
gar nicht das Original.
Ich auch nicht
und er hat es mir auch geschickt. Es ist also auch bildhaft bewiesen und ich erinnere mich noch gut, als wir dann irgendwann in Lemgo gespielt haben, da gibt es einen Ort, der heißt Waterloo und dann schrieb die Lemgoer Presse, Hanning erlebte sein Waterloo, von daher ist es schon oft zitiert und zu der damaligen Hamburger Zeit war es aber das richtige Instrument, um von allen anderen Themenfeldern abzulenken.
Okay. Oh, weil es da so viel gab, was ablenkungswürdig war.
Ja, das war ja so, als ich damals angefangen habe, war der Verein ja im Grunde genommen schon insolvent. Also nicht aufgrund meines Vertrages, sondern schon vorher. Und dann hat sich das so ergeben und die waren damals Tabellenletzter in der Bundesliga und es war nur Unruhe und dann haben wir das so ein bisschen auf mich gezogen und glaube, das hat ganz gut getan.
Ja. Wenn wir mal ins Aktuelle reinspringen, jetzt ist der HSV ja wieder da, wenn auch in einer ganz, ganz anderen Konstellation, aber der Name steht ja immer noch da, es ist viel passiert und was du damals dort alles erreicht hast, werden wir natürlich später im Podcast auch nochmal bereden, aber wie fandst du so das Comeback? Das war ja schon gefühlt sportlich mit Pauken und Trompeten jetzt erstmal.
Also ich finde das wirklich überragend und zwar ich finde es deshalb überragend, weil Thorsten Jansen eine unglaublich gute Arbeit leistet und wenn man dann auch sieht, mit welcher Mannschaft er immer noch spielt und er hat ja diese Spieler selbst auch entwickelt und ich kenne Toto ja nun aus seiner Jugendzeit, bin mit ihm selbst ja als Trainer deutscher Meister geworden, habe ihn ja viele, viele Jahre in Solingen und dann auch beim HSV begleitet und von daher macht mich das unglaublich stolz und find das großartig, was er da mit der Truppe erreicht hat.
Ja, wir nehmen jetzt auf an dem Tag, wo die Folge mit André Haber erscheint. Es hat zum einen den Grund, dass ihr wisst, Bob ist ein vielbeschäftigter Mann. Da kommt jetzt bald ein Buch raus, da ist viel zu tun. Und ich bin in der Tat nächsten Mittwoch mal im Urlaub. Deswegen ist das sozusagen etwas älter, was wir jetzt über das sportlich Aktuelle besprechen können, was ihr hört. Deswegen frage ich mal ein bisschen genereller. Wie zufrieden bist du mit dem Saisonstart, den die Füchse hingelegt haben?
Ja, also wir haben denke ich, nach Olympia den Kader ja nicht so groß verändert. Das war zwar die Zielsetzung, dass man ein Stückchen eingespielter auch bleibt und dass die Rollen auch klar verteilt sind innerhalb des Teams. Und das hat uns gut getan und auch die Siege in Leipzig und in Melsungen und gegen unseren Angstgegner Minden, wo wir sonst immer grundsätzlich verlieren, waren mal ein guter Start in die Saison.
Ja, ja. Traust du dich schon so ein bisschen einen Ausblick zu wagen? Ich werf dir mal folgende These hin. Magdeburg und die Füchse wirken auf mich, ganz vorsichtig gesprochen, nach 4-5 Spielen näher dran am THW und an Flensburg als letztes Jahr. Würdest du das zumindest so unterschreiben?
Ja, das unterschreibe ich auf jeden Fall, weil wir waren, glaube ich, 17 oder 18 Punkte davon entfernt. Und wenn ich jetzt nur den direkten Vergleich mache zu den Spielen, die bis jetzt stattgefunden haben, dann haben wir einen Punkt mehr aus dem Leipzig-Spiel geholt und zwei Punkte mehr aus dem Minden-Spiel geholt. Also von daher sind wir automatisch schon, sind wir schon drei Punkte näher, näher am HSV, nicht am HSV, am THW dran. Und ja, zurzeit auch tatsächlich vor Flensburg. Aber das ist ja das, was ich auch ein Stückchen hoffe, dass es uns einfach gelingt, die Liga ein bisschen spannender zu machen auf Dauer, dass wir nicht nur Flensburg und Kiel oben haben und dann den Rest, der die Liga spielt.
Mhm. Was hat denn da aus deiner Sicht in den letzten Jahren gefehlt, dass an diesen Zweikampf niemand rangekommen ist?
Die haben es einfach besser gemacht als wir. Das ist relativ einfach. Sie haben, der THW Kiel hat aus seinen Möglichkeiten viel getan. Sie haben, glaube ich, mit Henrik Pekler einen absoluten Schlüsselspieler nochmal geholt. Ich habe das auch in meinem Buch gesagt, dass wenn du dir jetzt die Rhein-Neckar-Löwen anguckst ohne ihn und jetzt siehst den THW Kiel mit ihm, dann ist das schon ein Unterschied. Flensburg macht seit Jahren eine gute dänische Politik und hat sich auch immer wieder einen oder anderen guten Spieler dazugeholt und die anderen sind nicht nachgekommen. Und die Arbeit in Magdeburg ist exzellent und Kretscher hat bei uns auch im Sportlichen schon was bewirkt, gerade mit Perspektive auf das, was kommt. Und wir haben eine gewisse Kontinuität und ich hoffe einfach, dass beide Mannschaften in der Lage sind, das Thema nochmal spannend zu machen. Und wenn man jetzt auch hört, was in Melsungen passiert, ist das sicherlich auch eine Mannschaft, die auf die nächsten Jahre ebenfalls in die Phalanx auch mit einbrechen könnte.
Mhm. Ja, es wird mal Zeit, dass die liefern sozusagen. Da sind wir ja schon beim, dann lass doch gleich bei dem Thema mal bleiben. Du hast ja einen schönen Pfeil da mal wieder rüber geschossen, oder darf man das überhaupt so nennen, einen Pfeil? Das würde mich mal so generell interessieren, ohne dass wir das Thema jetzt nochmal aufdröseln müssten, aber was ist so deine Intention dahinter, da mal anzumahnen, dass da in Melsungen vielleicht zum Beispiel in dem Fall nicht so viel richtig läuft aus deiner Sicht?
Ja, also ich habe das damals getan und wenn das Podcast erscheint, bin ich ja nur noch Geschäftsführer der Füchse Berlin und bin nicht mehr DRB-Vizepräsident. Also ich erkläre das jetzt mal aus der Rolle des DRB-Vizepräsidenten noch, weil es passt ja noch, es sind ja noch drei oder vier Tage. Ich finde, dass wir bei der Nationalmannschaft nach den Erfolgen, die wir hatten, ja relativ schnell alle miteinander zu zufrieden waren. Und wir haben so ein bisschen die Situation, finde ich, gehabt, dass wir noch unter Dago Sigurdsson klare Rollenverteilungen auch hatten. Und wenn man sich jetzt die Olympischen Spiele angesehen hat, und das war ja, kam ja unmittelbar davor, hat auch wieder Henrik Pegler gesagt, dass wir zu viele Totalausfälle hatten in der Vorrunde. Und genau das stimmt ja. Weil am Ende des Tages war der Akku von einem Steffen Weinhold, von einem Paul Drucks und einem Pekeler einfach leer, sodass wir nichts mehr zusetzen konnten. Und woran liegt das? Liegt daran, dass wir A, kein klares Rollenverständnis hatten und dass wir nicht mehr so gut waren in der Qualität der Spieler. Das hat nichts mit Mentalität zu tun, also das würde ich auch mir gar nicht anmaßen, das zu sagen, aber und das ist eben die Wahrheit, wenn ich viele Spieler in einem Verein konzentriere, so wie Lembo das auch gemacht hat damals, dann muss ich auch für den deutschen Handball liefern. Und das haben sie nicht getan. Und das war im Grunde genommen der Weckruf oder die Thematik, zu sagen, Ich will da mehr und ich will da mehr Leidenschaft für die deutsche Nationalmannschaft. Und das war das, was ich gemeint habe. Man hat das dann als Frontalangriff gewertet. Ich war mir durchaus bewusst, dass das 3 Tage vor unserem Spiel sicherlich nicht leichter wird für unsere Mannschaft, da dann zu spielen. Aber wir haben es dann Gott sei Dank damals positiv gestaltet, das Spiel. Diesmal habe ich mich zurückgehalten, weil das, was gesagt ist, schon gesagt worden ist. Und wir haben es Gott sei Dank auch wieder gewonnen.
Und wie könnte das aussehen, die Spieler besser aufstellen für die Nationalmannschaft? Heißt das zum Beispiel einen Kai Häfner mehr Entlastung verschaffen? Oder wie würdest du dir das vorstellen, was Melsung anders machen müsste?
Also ich maß mir wirklich nicht an zu sagen, was in Melsung läuft und was in Melsung nicht läuft. Ich glaube, dass sie mit dem gefühlt, das sage ich jetzt mal als neutral draufblickender, mit der Trainerentscheidung erstmal einen guten Weg gegangen sind, um in eine bessere Zukunft zu kommen. Was aus Sicht der Füchse und der anderen Vereine ja gar nicht so gewünscht ist, sondern wir ja eigentlich immer auch sehr davon profitiert haben, dass es so ist, wie es ist. Aber ich glaube, dass wir durchaus noch ein Leistungspotenzial auch bei den Spielern haben, aber dass wir uns grundsätzlich auch breiter auch bei der Nationalmannschaft aufstellen müssen.
Jetzt sind wir schon mittendrin im DHB-Thema. Dann machen wir das doch erst, weil es ja auch, weil da jetzt ja wirklich eine Ära zu Ende geht als erstes. Ich habe schon sehr interessiert das Interview in der Handballwoche gelesen, wer es printmäßig haben will. Ich finde, da hast du schon mal eine gute Bilanz gezogen. Was bleibt denn so hängen aus deinen 8 Jahren dort, wo du dich um sehr, sehr viel gekümmert hast im DHB?
Also wir sind ja wirklich eigentlich schon vor 9 Jahren angetreten, mit der These, Amateure hoffen, Profis arbeiten, um den Verband einfach neu aufzustellen. Und ich habe immer gesagt, der Verband gehört 750.000 Mitgliedern und man muss gucken, dass man nicht von der Sache lebt, sondern für die Sache. Das war damals ja der Einstieg dieses Themas. Ich habe damals mit Bernhard Bauer und Bernhard Bauer dann mit den Landesverbänden das ganze Konzept verfeinert und daraus ist ja dann auch die Strukturreform geworden 2020. Daraus resultieren dann die nächste Strukturreform 2020 plus, um einfach den Verband komplett neu aufzustellen. Und man kann jetzt sagen, nach 8 Jahren, es hat sich unfassbar viel getan. Ich erinnere mich noch an die Holzbanden, wo dann Werbefläche angetackert wurde. Und ja. Das ist nicht so lange her. Und man muss ja auch mal sagen, wo kommen wir denn her? Wir waren für die Europameisterschaft nicht qualifiziert, wir waren für die Olympischen Spiele nicht qualifiziert und haben uns dann, da waren wir allerdings dann auch schon kurzfristig im Amt, auch für die Weltmeisterschaft nicht qualifiziert. Und es ging darum, auch im sportlichen Bereich was neu zu orientieren und den Verband eben ganz neu auch aufzustellen. Und heute, das kann man, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, sind wir ein moderner Verband. Wir haben aus dem Ehrenamt Hauptamt gemacht, sprich Vorstand gemacht. Wir haben auch wirklich Profis auf den einzelnen Positionen. Wir sind im DHB ausvermarktet. Wir können uns den Hauptsponsor auf der Brust aussuchen. Das ist, glaube ich, auch ein unglaubliches Privileg. Wir sind in der Jugend in Europa die Nummer 1. Wir haben leider, um das auch gleich anzusprechen, den sportlichen Erfolg vom Anfang nicht mit rübernehmen können bis zum Ende. Da müssen wir jetzt drüber reden, woran das liegt. Aber von der Grundsituation her, glaube ich, ist dieser Verband jetzt so professionell aufgestellt, dass wir alle miteinander sehr, sehr zufrieden sein können damit.
Ja, mit Marc Schober da an der Spitze, den hatten wir ja hier auch schon mal. Ich glaube, die meisten, die hier zuhören, kennen die Leute, die da jetzt über die letzten Jahre eben das hauptamtlich übernommen haben. Kannst du mal ein bisschen erzählen, in welchem Zustand hast du den DHB denn aus deiner Sicht gesehen und vorgefunden im Jahr 2013, als du kamst? Wo hat es da geklemmt? Holzbanden habe ich jetzt schon gehört, das klingt schon mal sehr spannend.
Thema Holzbanden, ich erinnere mich auch noch an die Gespräche mit dem Rechtevermarkter damals. wo wir uns in Frankfurt getroffen haben und uns dann gestritten haben über Vertragsverstöße des DHBs, angebliche, zum Teil waren sie auch vorhanden, weil wir Trikotflächen freigegeben haben vom Bundestrainer, die aber zur Vermarktung eigentlich uns gar nicht zustanden. Und man muss einfach sagen, wir waren überhaupt nicht gefragt. Ich habe damals gesagt, Mensch, das mache ich besser mit 2 450-Euro-Kräften, kriege ich das besser hin als ein großer Konzern, weil der Karlsruher SC wichtiger war als die deutsche Nationalmannschaft. Und ich glaube, diese öffentliche Wahrnehmung war ganz wesentlich, dass wir uns einfach anders darstellen, dass wir uns vor allem hinter großen Zielen auch vereinigen können, dass der Handball auch viel mehr wahrgenommen wird, dass er öffentlich-rechtlich gezeigt wird. Du wirst dich auch noch dran erinnern, bin ich damals auch übelst beschimpft worden, als wir die WM in Katar im Internet, damals hieß das Sponsoren-TV, übernommen haben. Und Gottes Willen, und heute mit der DKB damals und heute würde jemand sagen, das war das Innovativste. was es je gegeben hat, weil jetzt gibt es ja genau diese Formate. So, wir haben aber es geschafft.
Moment, heißt das jetzt, du bist der wahre Vorreiter des Streamings? Das also für mich als überzeugter Fernsehmann, dann kriegen wir aber ein Problem mit.
Das akzeptiere ich. Lass mich auch gerne noch von dir beschimpfen. Also gar kein Thema. Das habe ich jetzt 8 Jahre hinter mir. Das verkrafte ich jetzt auch in dem letzten Gespräch in meiner Funktion. So, wir haben es einfach geschafft. Wir sind aufgestellt. Guck mal, wir haben im nächsten Jahr die Junioren WM. Wir haben die Europameisterschaft der Männer. Wir haben die Weltmeisterschaft der Frauen. Wir haben die Weltmeisterschaft der Männer. Das muss uns einer auch erstmal nachmachen. Das wird das kommt ja nicht von ungefähr, sondern es ist ja Teil wirklich sehr, sehr harter Arbeit. Und das aufzustellen, wir sind ARD, ZDF, öffentlich-rechtlich mit den Weltmeisterschaften bis 25. Es wird noch ein, zwei gute Nachrichten in naher Zukunft geben, was die IAF betrifft. Also das heißt, das gab es alles so nicht. Wir sind als Deutsche mittlerweile einfach gern gesehen, weil verlässlicher Partner. Wir kümmern uns um schwächere Nationen. Ich war gerade noch mit Andreas Michelmann und Marc Schober in Russland, sodass wir auch mal uns mit den Staaten auseinandergesetzt haben, die ja ebenfalls wichtig sind, die im Moment in der ERF überhaupt keine Rolle spielen. Also von daher glaube ich, wenn man das auf das Gesamtkunstwerk guckt, haben wir, glaube ich, alle gemeinsam miteinander echt eine Menge bewegt.
Aber in Russland musst du dir da mal Wogen glätten, weil ihr denen erstmal schön den eigentlich schon ausgemachten Nationaltrainer weggenommen habt, oder was musstet ihr da machen?
Da haben wir unseren Alt-Berliner Trainer Petkovic dafür ins Rennen gebracht.
Das ist eigentlich auch kein schlechter Ansatz.
Und ja. Ich wollte auch sagen, von daher haben wir ja unsere Schuldigkeit auch den Russen gegenüber getan.
Ja. Jetzt hast du mich aber heiß gemacht. Was sind denn die guten Nachrichten, die es aus der IAF gibt? Oder hat das mit der Kandidatur von Andreas Michelmann zu tun für das Gremium?
Ich glaube, das wäre auch schön, dass wir in den Gremien wirklich ja auch vertreten sind, und zwar sowohl bei der IAF als auch bei der IAF. Aber ich glaube, dass wir auch, was die Strukturen angeht und die Langfristigkeit von Planungen, werden wir auch in Zukunft ein paar schöne Dinge hören.
Du hast jetzt schon besprochen, oder wie sozusagen der, ja, was die Probleme, Herausforderungen 2013 waren, wie das aufgestellt war. Hatte das vor allem viel, ganz banal gefragt, damit zu tun, dass das eben damals alles Ehrenamt war? Oder was sind denn die Hebel, die du vor allem angesetzt hast, wo du gesagt hast, wenn ich das so umsetze, oder wenn der Verband besser gesagt auf meine Empfehlungen hin das so umsetzt, dann werden wir professioneller?
Also nicht ich habe umgesetzt, sondern wir haben umgesetzt. Wir haben ja dieses Thesenpapier seitens der Handball-Bundesligen, seitens der Landesverbände und seitens des Präsidiums auch beschlossen. Und im Grunde ging es einfach darum, professionellere Strukturen in allen Bereichen zu schaffen. Also ob das jetzt in der Nachwuchsarbeit ist mit hauptamtlichen Trainern. Wir haben jetzt mit Martin Heuberger den ehemaligen Bundestrainer zurückgeholt und auf genau die Position gesetzt, wo er für uns wirklich gewinnbringend arbeiten kann und das auch herausragend tut. Wir haben mit Erik Wuttke, wir haben mit Jochen Beppler Persönlichkeiten gekriegt, die den Nachwuchs nach vorne bringen können. Das ist alles in sich strukturiert. Wir haben Athletik, Kraftbereiche neu besetzt ins Hauptamt und genauso haben wir aber auch die Struktur gestärkt mit neuen Vorständen. Dass das alles noch nicht fertig ist, ist ja gar keine Frage, aber es ist auf einem wirklich verdammt guten Weg und ich glaube, das Personal beim DAB ist um 50% aufgestockt, aber, und das muss man auch sagen, jetzt müssen wir auch liefern und wir müssen auch weiter natürlich liefern und der DAB muss auch weiter liefern und die Bundesliga auch.
Du hast vorhin mal gesagt, die Frage ist, warum kriegen wir diese perfekten Voraussetzungen, die wir haben? Ich glaube, diese POTAS-Analyse, die ja für alle deutschen Verbände gemacht wurde, hat das ja auch ergeben. Das, was noch vergleichsweise hinterherhinkt zum Top-Level, sind die sportlichen Ergebnisse. Du hast vorhin gesagt, da müssen wir jetzt rausfinden, woran es liegt. Was ist denn so dein Gefühl, jetzt wo du noch mittendrin steckst? Ist es Überbelastung? Fehlt der eine Superstar oder was ist so der Hauptgrund, warum wir keinen Titel mehr gewonnen haben seit 2016?
Also ich glaube, dass das vielschichtig ist, das Thema. Ich glaube nicht, dass das mit einem Satz zu beantworten ist. Fangen wir mal an mit der Anschlussförderung. Wir sind in Deutschland jetzt in Europa jetzt die Nummer 1 wieder. Wir sind auch mit der U19 wieder Europameister geworden, obwohl wir noch nicht mal mit der stärksten Besetzung gespielt haben. Trotzdem tollen Handball gezeigt haben und tolle Jungs haben und noch eine Vielzahl an toller Jungs auch noch dazukommt. Und jetzt geht es darum, wie kriegen wir diese Spieler? Jetzt sind zwei Dinge wichtig. A, leistungsmäßig integriert in die Profiligen. Und wie kriegen wir sie verletzungsfrei integriert in die Profiligen? Und wir haben zum Beispiel damals gesagt, es ist gut, dass wir die Jugendlichen schon über Doppel- oder Zweifachspielrecht zweite Mannschaft A-Jugend spielen lassen. Ich sage, die Jungs spielen zu viel. Wir müssen gucken, dass wir die Anzahl der Lehrgänge und An- und Abreisen auch im Nachwuchsbereich kontrollieren. Und wir müssen gucken, dass wir möglichst viel maximal guten Wettbewerb den jungen Spielern geben. Und wenn man sich jetzt die ganze Situation bei der Nationalmannschaft mal ehrlich anguckt, auch Verletzungen bei uns, das nehme ich jetzt mal als unser Beispiel, Fabian Wiede, der nicht mitspielen konnte, Olympische Spiele. Wenn man sieht, wie oft unsere Nationalspieler auch verletzt waren, dann hat das sicherlich was mit Überbelastung zu tun. Und da müssen wir sicherlich auch sehr, sehr gut gucken, wie kriegen wir das Thema besser gesteuert, dass es läuft. Dazu muss es sein, dass die Nationalspieler die Nationalmannschaft als was Besonderes ansehen und unbedingt spielen wollen und auch heiß sind. Dafür müssen wir aber auch wiederum Voraussetzungen schaffen. Heißt, da bist du beim Wettkampfkalender, wir jetzt bei den Füchsen, die Europa spielen. Das ist alles handelbar, aber die Spieler, die Champions League spielen, sind wirklich zum Teil überfordert. Und da muss man auch gucken, kann man beim DRB-Pokal Themenfelder rausnehmen, kann man noch mal ein Stück weit andere Entlastungsfelder finden. Das ist wirklich ein Problem.
Ist dieser Wunsch, den ja unser Bundestrainer Alfred Gislason jetzt mal sehr deutlich artikuliert hat, er braucht mehr Zeit mit den Spielern, ist das in dem Kalender aus deiner Sicht überhaupt irgendwie machbar? Wo soll die Zeit herkommen?
Ich bin immer ein bisschen amüsiert, weil wir Alfred ja noch aus der Kieler Zeit kennen. Und es ist immer, ich habe immer gesagt, ich habe keine vier Fähnchen, das ist mir fremd für jede Windrichtung eins, sondern es ist schön zu sehen, dass wenn man die Rollen wechselt, natürlich dann auch die Position der Blickwinkel ein anderer wird. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Liga tatsächlich Alfred folgt, um das wieder ernsthaftig jetzt auch zu beantworten. Wir brauchen ein Stückchen mehr Freiheit für die für die Nationalmannschaft. Ich glaube, wir müssen auch nochmal darüber nachdenken, ob es uns und wo es uns gelingt, über Zusammenziehen von Spielplänen Freiräume auch zu schaffen für die Nationalmannschaft. Ich glaube, das ist machbar, aber man muss das langfristig planen, weil die Spielpläne zum Beispiel jetzt, und da nehme ich wieder unser Beispiel, könnte aber jeden anderen Bundesligisten auch nehmen. Wir haben bereits jetzt natürlich die Hallen beantragt für die nächsten 2 Jahre, wo auch natürlich Konzerte in der Halle in Kiel, in Flensburg, bei den Rhein-Neckar-Löwen, die Hallen sind ja auch vergeben für andere Veranstaltungen. Ja, ja. Bei uns spielt Volleyball mit drin, mal geht der Basketball mit rein. Du kannst nicht mal eben sagen, wir machen das mal so. Und da hoffe ich, dass wir langfristig noch mehr miteinander arbeiten, um das bewegt zu kriegen.
Du hast in der Handballwoche den schönen Satz gesagt, so sinngemäß, Berlin gegen Melsungen, das interessiert 20.000 Menschen, Deutschland, Frankreich 5 Millionen. Ist das so die Aufforderung? Ich meine, du bist jetzt beim DHB wieder raus. Insofern, du kommst ja jetzt wieder mehr aus der anderen Seite. Ist das schon so die Aufforderung zu sagen, Leute, wir müssen uns alle klar sein, dass unser Wohl und Wehe ganz primär von der DHB-Auswahl abhängt, von der A-Nationalmannschaft?
Also ich bin ja Kind des DHBs schon fast von Kindesbeinen an. Ich habe ja nun auch in der Zeit, als ich Co-Trainer der Nationalmannschaft war und die B-Nationalmannschaft trainieren durfte, das alles auch schon hautnah selbst erlebt und habe ja auch in meiner Zeit im HBL-Präsidium immer wieder auch dafür geworben. Es gibt vielleicht einen Verein, der die Nationalmannschaft nicht braucht, aber alle anderen brauchen die Nationalmannschaft, um als Aushängeschild auch fungieren zu können und dementsprechend auch erfolgreich zu sein, weil die Kinder zum Sport zu kriegen, die Kinder zu begeistern, das machst du über sportliche Erfolge. Das haben wir gesehen auch 2016 in der Situation, dass du gleich Riesenausschläge nach oben hast. Und das brauchen wir und dafür brauchen wir die Nationalmannschaft.
Das heißt aber auch, du würdest, ohne da jetzt was konkret zu meinen, aber du wärst jetzt, wo du dich vor allem wieder um die Füchse kümmern würdest und um Potsdam natürlich, du wärst bereit, mehr Zugeständnisse zu machen gegenüber der A-Nationalmannschaft, was zum Beispiel Terminkalender angeht.
Ein eindeutiges Ja, weil ich die Bedeutung der Nationalmannschaft einfach für den Handball sehe, und deswegen kann ich das nur bejahen.
Du hast vorhin das mal so schön gesagt, wenn ich dich jetzt noch hier ein bisschen in dem Podcast beleidige auf den letzten Metern, das kriegst du auch noch hin. Du hast ja wirklich, du hast viel ausgeteilt, du hast viel abbekommen. Gibt's was in den 8 Jahren, wo du doch noch mal sagst, boah, da hatte ich schon zu schlucken, das ist mir schon nahe gegangen, was darüber gekommen ist?
Ach, also ich habe ja gesagt, ich habe immer eine Dartscheibe bei mir im Schrank, und ich habe mich ja nicht treffen lassen. Also treffen können mich meine Freunde, und das ist das, wenn die mir was sagen, auch das, was ich ernst nehme und auch für mich dann auch wirken oder auf mich wirken lasse. Das ist doch klar, wenn du einen Verband wirklich kernsanierst. Und wenn du ihn wirklich umkrempelst und wenn du ihn zu dem mitmachst, zu dem er heute ist, dass das nicht jedem gefällt, damit muss man einfach leben, und dass du auch Menschen wehtust und auch nicht immer gerecht bist, auch das gehört ja zur Wahrheit dazu, und dass du auch nicht alles richtig machst, das gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Aber die Situation, dass also mich hat damals, das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, die Situation, der Angriff von Heiner Brandt, das hat mir damals wirklich zugesetzt, weil das nicht in der Sache eine Kritik war, sondern so persönlich wurde, und das gerade noch am Totenbett meiner Mutter genau in diese Situation reingefallen ist. Das ist das Einzige, was mich wirklich getroffen hat. Alle anderen Dartscheiben sind da, wo sie hingehören, nämlich auf der Dartscheibe, nicht auf mich gerichtet.
Okay, das ist ja schon mal gut zu wissen, dass das meiste, ist ja nicht ganz leicht, sich das so von sich fernzuhalten. Das war ja, glaube ich, 2015, habe ich es noch richtig im Kopf, das, was du gerade von Heiner ansprichst, ein großes Interview damals. Habt ihr euch seitdem denn angenähert, mal ausgesprochen oder hat man sich gar nicht mehr gesehen seitdem?
Also ich bin ja immer ein Freund davon, es gibt ja so einen Spruch, der sagt, warum in der Sache streiten, wenn es persönlich geht. Und ich bin eigentlich überhaupt kein Freund von persönlichen Fäden, sondern ein absoluter Fan von einer sachlichen Auseinandersetzung. Ich finde es grundsätzlich in unserer Gesellschaft schade, dass diese Meinungskultur und diese Streitkultur immer mehr außer Kraft gesetzt wird und man versucht, nur gendergerecht durchs Leben zu kommen. Und ich bin halt jemand, der wirklich auch gerne streitbar ist, aber wirklich in der Sache diskutiert. Und mit Heiner war es einfach damals so, dass er unter seinem Lehrling Bob Hanning nicht arbeiten wollte. Und das wäre durch diese Vorstandssituation, in die ich gekommen bin, ja der Fall gewesen. Und wir haben dann irgendwann in einem Trainingslager in Warndorf darüber gesprochen. Und dann habe ich gesagt, dann kannst du aber sportlich auch nicht mitentscheiden, wenn du diese Entscheidung triffst. Ich bin da ganz anders. Wir haben Jaron Siewert als Trainer, aber ich bin mit dem 4-mal in der Jugend deutscher Meister geworden. Und ich bin so stolz auf den Jungen. Und wenn ich den heute über Handball frage, lerne ich von ihm. Und wenn ich mit Toto Jansen spreche, oder Florian Kermann spreche und mit ihm über Handball spreche und sage, wie würdest du das lösen oder wie siehst du das, lerne ich auch von den Jungs. Und das ist das, was mich stolz macht. Und wir haben keine Basis mehr gefunden. Und als das Interview erschienen ist, haben wir danach auch keinen wirklichen Kontakt gemacht, unabhängig davon, dass wir natürlich dann gemeinsam die WM im eigenen Land beworben haben und das auch in Ordnung war.
Ja, ja. Also aber auch da, zu der Zeit, 2019, ich weiß noch genau, da war Heiner dann ja wieder an Bord für eine Kampagne, hat es aber keinen, also zwischen euch keine weiteren Austauschannäherungen oder so?
Nein, hat es nicht gegeben, aber man muss, und ich finde, man muss auch das ja auch zweigeteilt sehen. Heiner Brandt ist für den deutschen Handball einfach eine unfassbare Ikone und hat diese Zeit auch geprägt und hat sie auch mit dem WM-Titel geprägt, sondern ist ja maßgeblich auch für ganz, ganz viele positive Stunden auch verantwortlich. Und ich finde, man muss das immer ein Stück weit auch differenziert sehen. Auch da muss man das Persönliche und das Geleistete trennen. Aber, und das war eben auch die Wahrheit, und das war natürlich klar, dass ich mir damit keine Freunde mache, er stand auch dann für das Alte und nicht mehr für die Veränderung.
Mhm. Aber würde er das denn auch so sehen? Bist du dir, also ich kenne jetzt seine Variante zu der Geschichte nicht, aber da sind wir dann auch sicher ja bei deinem Buch, wo aus deiner Sicht alles dargestellt wird. Ist das, würde er, denkst du, auch sagen, das war der Hauptgrund, dass er gesagt hat, er wollte nicht in einer neuen Rolle diesmal unter dir arbeiten?
Also das war das, was er mir damals gesagt hat in dem Thema. Und ich hätte damals gerne mit ihm zusammengearbeitet, aber es ist auch oft so, dass wenn du Veränderungen machst, tust du ja automatisch auch Menschen weh. Du musst auch Freunden wehtun. Und ich glaube, dass es so, wie er den Weg gewählt hat, für ihn auch der richtige war.
Mhm. Er hat das einige Zeit später auch nochmal so artikuliert, dass ihm das missfällt. Ich glaube, es war rund um die Euro 2018, dass Kretsche, Daniel Stefan und Blacky Schwarzer nicht mehr eingebunden sind beim DHB. Ich glaube, Blacky war ja auch noch dort, wenn ich mich nicht irre, als du kamst. Warum ging es mit diesen drei absoluten Granden der goldenen Generation, ich glaube, man darf sie immer noch nennen, diesen drei großen Spielern, warum ging es da nicht weiter? Warum gab es da keine Zusammenarbeit?
Also Kretsche hätte ich mir immer gut in einer führenden Position auch beim DRB vorstellen können. Hab sogar mal, ich glaube, das weiß gar keiner, mit ihm verhandelt als Frauenbundestrainer, als wir gesucht haben. Und er wollte es damals, glaube ich, dann noch, ich kriege es gar nicht mehr genau zusammen, will jetzt auch wirklich nichts Falsches erzählen. Ich glaube, er wollte das damals dann nur mit Michael Biegler zusammen machen. Und von daher, Stefan Kretschmer würde der Nationalmannschaft auch auch wirklich sehr gut tun. Ich bin natürlich sehr dankbar, dass er bei uns ist und auch für uns arbeitet. Mit Christian Schwarzer verbindet mich ja, und das ist wirklich der Einzige, mit dem ich eine lange Zwistigkeit da nach seinem Ausscheiden verbindet. Wir waren einfach der Meinung, dass wir im Nachwuchsbereich etwas anders tun müssen und es etwas anders aufstellen wollen. Und deshalb haben wir uns dann, nachdem das alte Präsidium den Vertrag nochmal verlängert hat, entschieden, den Vertrag nicht mehr zu verlängern und auf das Thema Jugendkonzept auf neue Beine zu stellen, was ich nach wie vor im Übrigen für völlig richtig halte und auch völlig aus unserer Sicht des DHBs der richtige Schritt auch war.
Kommen wir zu deinem Buch, Bob. Das ist Handball macht Hanning, ne? wenn ich es gerade richtig zitiere. Es kommt am 1.10., beziehungsweise wenn ihr das hier hört, dann ist es schon erschienen. Wer muss sich am meisten Sorgen machen über das, was da drin stehen wird?
Gar keiner muss ich grundsätzlich Sorgen machen. Ich wollte einfach zum Abschluss nochmal ein Buch schreiben, einmal zu sagen, wer steckt eigentlich hinter dem Menschen der bunten Pullover? Was ist denn eigentlich sein Weg gewesen? Was sind seine Intentionen gewesen, Hamburg zu machen, Berlin zu machen, aber eben auch das Thema Handball-Bundesliga und Nationalmannschaft? Und ich wollte dann auch mal die Möglichkeit nutzen, zu sagen, wie funktioniert denn ein Verband? Wie war denn damals wirklich dieser Veränderungsprozess? Wie war denn, als der Machtkampf beim DHB auch war? Und mal die Geschichte mal aus einer anderen Sicht zu schildern und auch mal zum Beispiel die Geschichte Christian Prokop aus einer anderen Situation mal herauszuschildern. Aber auch schöne Geschichten mit Ica Romero oder das Märchen von der Europameisterschaft, um ein paar neue Dinge zu sagen und auch, wie wir die Weltmeisterschaft überhaupt nach Deutschland geholt haben, obwohl wir sie nie hätten kriegen dürfen, einfach solche Geschichten einfach auch mal zu erzählen und Buch für den Handball zu schreiben. Und die Situation sollte nie sein, dass es ein Abrechnungsbuch gibt, sondern sollte mal wirklich zeigen, verschiedene Blickwinkel und vielleicht auch mal die Möglichkeit zu geben, auch mal über mich ein bisschen mehr nachzudenken, als nur das, was nach außen vorgegeben ist. Mhm.
Höre ich daraus, dass dein Bild dir nicht ganz gerecht wird, was manche haben so in der Außendarstellung?
Das glaube ich ganz bestimmt, dass das so ist. Aber das ist ja auch oft so, weil du ja auch gemacht wirst und weil du ja auch Dinge... Man kann ja auch mal Dinge erklären, warum man was gemacht hat und wie in der Situation Dinge auch wirklich waren. Und wer sich Mühe gibt und es mal liest, wird vielleicht dann auch ein Stückchen anderes Bild mal kriegen.
Ich werde das auf jeden Fall machen. Ich hoffe, dann kommen bei mir nicht so viele Fragen hoch, dass ich dich in 3-4 Monaten gleich hier nochmal einladen muss, dass wir nochmal eine Buchnachbesprechung machen. Dann gib uns doch gerne mal ein anderes. Ne? Also die Leute sollen natürlich vor allem das Buch lesen, da können wir jetzt nicht alles bereden, aber zum Beispiel, wo du es schon so schön sagst, 2019 die WM geholt. Was habt ihr denn da getrickst? Wie das dann ging, was eigentlich gar nicht ging?
Was eigentlich gar nicht ging, das war, wir waren noch gar nicht im Amt. Also sowohl Bernhard Bauer nicht, als auch ich nicht, als auch das ganze neue Präsidium nicht. Und wir wollten unbedingt die Weltmeisterschaft haben im eigenen Land, weil ich natürlich wusste, dass wenn wir diese Weltmeisterschaft kriegen, wir ein Ziel haben, auf das wir hinarbeiten können und was uns alle wieder vereint. Weil wir etwas haben, wir können in die Vermarktung einsteigen, wir können in die Bedeutung der Sportart einsteigen, wir können den Spielern wieder eine Zielsetzung geben, wir kriegen wieder Kinder in die Halle und deswegen war es einfach so elementar wichtig, dass man sagt, okay, mit dem neuen Präsidium findet was statt. Das große Problem war, dass mich ein Tag auf einmal ein Anruf seitens der IAF erreichte, Jungs, wenn ihr jetzt kein Letter of Intent schickt, dass ihr die WM haben wollt, dann haben wir keine Chance, euch die WM zu geben. Und dann habe ich Bernhard Bauer angerufen und habe gesagt, was machen wir denn jetzt eigentlich? Und dann hat der gesagt, wir brauchen die WM. Sag ich, da hast du recht, aber wir sind nicht im Amt. Dann habe ich Jens Fender angerufen, Mitarbeiter beim DRB. Und habe gesagt, Jens, pass auf, du musst dieses Schreiben schreiben. Dann sagt der Bob, bist du verrückt? Ich kann doch kein Schreiben schreiben, weil du sagst, du musst ein Schreiben schreiben. Sage ich, ja, aber sagt er, Bob, das kann ich nicht. Sagt er, wenn das einer rauskriegt, dann schmeißen die mich raus. Und parallel dazu rief Bernhard Bauer beim damaligen Präsidenten an und ich bei meinem Vorgänger. Und wir haben keinen erreicht. Wir haben keinen erreicht, es war keiner erreichbar. Und dann war die Situation so und war nur noch ein Tag Zeit. Und dann war die Situation so, dass wir gesagt haben, was machen wir jetzt? Und dann hat Jens Fender zu mir gesagt, Bob, ich habe drei Kinder und ich brauche auch den Job und die Arbeit. Da sage ich, wir brauchen auch den Handball. Ich fasse es kurz, ich habe gesagt, ich stelle dich bei den Füchsen ein für ein halbes Jahr, bis wir im Amt sind. Und danach stelle ich dich wieder beim DAB an, mit Bernhard Bauer ist alles besprochen. Und dann haben wir dieses Schreiben tatsächlich abgeschickt. Hat ein Riesentheater gegeben, auch für Jens Fender. Ich weiß noch, damals war Wallbaum der damalige Generalsekretär und wir haben uns so am Telefon gefetzt, wie ich mich, glaube ich, nie in meinem Leben mit irgendjemandem gefetzt habe. Aber das Schreiben war raus, Hassan Mustafa hat es gereicht. Es konnte auch nicht mehr zurückgenommen werden und nur deshalb haben wir die WM tatsächlich dann nach Deutschland holen können. Hassan Mustafa hat dann allerdings bestimmt, dass die WM uns nicht ganz alleine gehört, sondern hat in seiner unglaublichen Art es dann geschafft, beiden Seiten deutlich zu machen, dass zwischen Deutschland und Dänemark doch jetzt bitte diese WM auch so stattzufinden hatte, weil er einer der größten Strategen und übrigens größten Freunde des deutschen Handballs ist.
Und da habt ihr ja auch schön dran gewerkelt, dass du hast vorhin schon gesagt, das Jahrzehnt des Handballs kommt mit der Krönung 2027 dann wieder einer Solo-Heim-WM, 20 Jahre nach der, die, glaube ich, alle noch hier im Kopf haben. Und ist das aber für alle gut ausgegangen? Oder?
Also Jens hat eine Abmahnung gekriegt, Fender.
Damit aber das hat er in Kauf genommen.
Damit konnten wir leben, die ist längst aus der Akte raus. Heute ist jeder dankbar, dass er engagiert sich sehr für den Beachhandball auch und macht einen fantastischen Job beim DRB. Und die Geschichte ist lange vergessen, aber das ist eine der vielen Anekdoten, die da mit dran steht. Übrigens, mein Höhepunkt ist nicht die Heim-WM 27, sondern tatsächlich die WM der Junioren. Da freue ich mich dann auch ganz besonders drauf.
Ich erinnere mich, als wir uns in Düsseldorf bei meinem zumindest letzten Vor-Corona-Spiel, als wir alle noch dachten, das wird doch alles uns gar nicht so sehr betreffen, getroffen haben. Das war kurz nach dieser Auslosung, da hast du mir das schon gesagt, dass das eigentlich dein Highlight ist, was bei deiner Geschichte mit dem Jugendhandball wahrscheinlich auch die wenigsten überrascht, die dich schon ein bisschen kennen.
Das war wirklich mein ganz, ganz großer Wunsch. Und als man dann aus einem Portfolio der Möglichkeiten, die besprochen hat, habe ich schnell nachgerechnet und habe gesagt, okay, da sind meine Jungs genau in dem Alter und da habe ich mal Persönliches mit reinspielen lassen, weil ich gesagt habe, ich möchte unbedingt die WM haben und wir haben sie dann ja auch Gott sei Dank gekriegt.
Ja. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass so in Gesamtdeutschland wird vielleicht die WM 2027 noch einen etwas größeren Effekt haben.
Das darf es ja auch, ist ja auch in Ordnung, aber ich bin ja Jugendtrainer aus Leidenschaft, also von daher ist das auch völlig in Ordnung.
Ja, ich freue mich da auch, ich bin mir sicher, da werde ich es auch mal in die Halle schaffen, da bin ich sehr gespannt, was für junge Kerle, die ich bestimmt alle noch gar nicht kenne, da dann uns hoffentlich eine Medaille oder sogar den ganz großen Pott holen. Christian Prokop, da würde ich mit dir gerne auch noch mal ganz kurz drüber sprechen, ohne da, ich weiß jetzt nicht, was da alles von im Buch steht, aber da ist mir so rausgekommen in den Interviews, die ich gelesen habe, in Vorbereitung, das ist schon was, wovon, so kam es bei mir rüber, du nach wie vor überzeugt bist von dem Schritt damals, was dir aber auch ein bisschen wehtut, dass das nicht so funktioniert hat, kann man es so sagen?
Das kann man so sagen, im Buch steht alles. Ja. Muss man, weil ich die Geschichte ganz bewusst nochmal aus meiner Sicht aufgearbeitet habe. Ich fand die Idee zu sagen, wir wollen was Großes, Ganzheitliches aufbauen und wir wollen, ich sage mal, einen deutschen Weg von der C-Jugend bis zur Nationalmannschaft integrieren und wir nehmen einen Strategen, dem wir das zutrauen, an die Spitze dieser Idee. Davon bin ich nach wie vor überzeugt. Ich habe, und das muss man leider auch sagen, ich habe das in dem Buch so beschrieben, ich habe auf das falsche Pferd gesetzt für dieses Rennen. Unabhängig, dass ich von Christian Prokop nach wie vor wirklich sehr überzeugt bin und ihn als Trainer auch sehr schätze.
Was war das Problem? Hat er zu wenig Zeit bekommen oder war er dann doch, ich weiß nicht, hat nicht das gefruchtet, was eigentlich seine Stärken sind? Konzepttrainer, dieses Wort wurde immer gern benutzt.
Es hat am Anfang ja gepasst und manchmal, also man hat Christian ja sehr genau beobachtet und er war ja nicht der Bundestrainer, den sich alle als Nachfolger vom Dago gewünscht haben, sondern es wurde ja, das ist ja auch Teil der Wahrheit, das Thema Ablöse stand im Raum. Wir haben ja auch sehr intensiv mit Markus Bauer verhandelt und für mich gab es auch nur diese beiden Kandidaten zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Und er hat natürlich diesen Malus immer auch gehabt, ohne dass er was dafür konnte. In der Situation. Und ich glaube, dass er einen wirklich gravierenden Fehler dann darauf gesetzt hat. Das war damals die Entscheidung mit Finn Lemke, ihn nicht mitzunehmen, hinterher das zu korrigieren, was ich persönlich nach wie vor als menschliche Größe ansehe, das auch so schnell getan zu haben. Aber diese Unruhe haben wir nie rausgekriegt und ich habe dann ja sehr, sehr für ihn gekämpft und habe ja sogar meine Position in diesen Runden an ihn gehängt und habe gesagt, wenn ihr, ich sage mal, meinen Bundestrainer köpft, nicht mehr verlängert, höre ich auch auf und habe mit dieser Maßnahme es ja auch geschafft, ihn als Bundestrainer zu behalten.
Das kann man schon so sagen. Ich hatte von außen, ich weiß natürlich nicht, aber sonst wäre das schon früher zu Ende gegangen, aber sie waren dann nicht bereit, euch beide sozusagen
fliegen zu lassen. Also das Thema war, ich erinnere mich, ich habe mit einem Journalisten gesprochen, ich bin damals nach Hannover gefahren und habe eigentlich gewusst, jetzt ist Schluss. Und habe auch gewusst, dass für mich dann Schluss ist, weil ich die Konsequenz, klar, wenn ich was sage, ich hab immer gesagt, ich stehe immer zu dem, was ich sage und habe das nochmal ja auch gegen den Willen von Uwe Schwenker als Handball-Bundesliga-Boss ja auch nochmal durchgesetzt. War ein Pyrrhus-Sieg, muss man einfach sagen, weil Jahre später mich Uwe am Arm nahm und sagte, jetzt müssen wir verändern. Ja. Und er das dann auch durchgesetzt hat in der Situation. Ich bin von der Idee Christian Prokop immer überzeugt gewesen, aber es war dann irgendwann zu viel und es war dann leider nicht mehr handelbar und tut mir ehrlich gesagt bis heute leid, aber es war dann der Wechsel trotzdem auf Alfred Gislason eine richtige Entscheidung, auch wenn ich nicht dafür gestimmt habe und mich enthalten habe, die ich aber mitgetragen habe.
Mhm. Ja. Weil du sagst Pyrrhus-Sieg, wenn diese Geschichte positiver, anders, wie auch immer gelaufen wäre, wäre denkbar, dass wir jetzt nicht gerade sitzen und deine letzten Tage beim DHB besprechen, sondern du nochmal eine Amtszeit drangehangen hättest?
Völlig undenkbar, weil ich von Anfang an gesagt habe, genauso wie ich das in der Handball-Bundesliga gemacht habe, ich mache das zwei Amtsperioden. Du kannst mir glauben, wir haben ja gerade auch schon über die ganzen Wege gesprochen, das ist schon sehr, sehr arbeitsintensiv. Und das bedeutet auch extrem viel Pflege von Kontakten und extrem viel persönliches Engagement und auch extrem viel aushalten, wenn man verändern will. Und ich finde, man hat ja diesen Job nicht geerbt ein Leben lang, sondern ich finde, das, was wir jetzt haben, ist jetzt so, wie es ist, gut. Wir müssen weiterarbeiten, wir müssen viele Dinge noch weiter positiv verändern, aber wir haben diese Kernsanierung hingekriegt, was ich schon gesagt habe, wir sind ausvermarktet, wir sind im Fernsehen, wir haben das goldene Jahr. Ich habe jetzt auch das Recht, und das empfinde ich einfach auch so für mich, auch mein Leben wieder ein Stückchen mehr leben zu wollen. Ja. Und das Recht nehme ich mir auch. Und von daher hätte es zu 100% keine dritte Amtszeit gegeben.
Was ist denn überhaupt dein Leben? Also so wie ich mir dein Leben vorstelle, bei allem, was ich allein weiß, was du machen musst, kann ich mir eigentlich nur vorstellen, dass du schläfst und arbeitest. Was macht denn Bob Hanning nebenher?
Also ich ganz ehrlich, ich liebe mein Leben genauso, wie es ist. Und wenn du sagst, wie schaffst du das alles in die Situation zu bringen? Ich rede immer von Zeitebenen, die man haben muss, private Füchse Berlin, Nachwuchs, DHB. Und am Ende des Tages muss man, wenn man auf 5 Zeitebenen lebt, da muss man an einem Tag was fertig haben, an einem Monat was fertig haben, an einem Jahr was fertig haben. Und dann hat man auch an so einem Tag auf einmal nicht 24 Stunden, sondern 120 Stunden. Und dann kriegt man das auch alles, wenn man gut strukturiert ist, auch organisiert. Und in der Tat ist es so, dass mir das Jugend- und Nachwuchstraining, weißt du, andere gehen auf den Golfplatz und golfen gerne, andere gehen gerne segeln. So hat jeder sein Hobby und ich gehe einfach gerne in die Halle und trainiere unseren Nachwuchs. Und das ist für mich die komplette Entspannung. Das ist für mich keine Arbeit. Und wenn du dann dein Hobby zum Beruf machen kannst, und ich gucke gerade, während wir jetzt miteinander sprechen, auf den Gendarmenmarkt und am französischen Dom, hab den deutschen Dom, hab das Schauspielhaus und lebe an einem der schönsten Plätze in Deutschland. Also wenn ich mich beklage, dann wäre das sicherlich extrem ungerecht. Aber um die Frage zu beantworten, ich habe seit letzter Woche Samstag meine Baugenehmigung für mein Haus am See und darauf freue ich mich dann jetzt auch einfach auch ein Stückchen mehr privat wieder sein zu können mir das auch mal von der Seite anzuschauen und dann auch mit positiv zu unterstützen.
Aber wenn du jetzt doch eigentlich mehr Zeit für dich haben möchtest, warum bist du dann jetzt auch noch Trainer von einem Drittligisten geworden?
Ich wusste, dass die Frage kommt. Aus der tiefen Überzeugung, dass das richtig ist für die Füchse Berlin und für den VfL Potsdam. Mhm. Wir wollten gerne einen Zweitligisten vor der eigenen Tür haben. Der VfL Potsdam hat es jetzt 9 Jahre lang versucht. Wir pflegen eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit und als die Verantwortlichen gekommen sind und gesagt haben, Mensch, lass doch jetzt einmal gemeinsam versuchen, den Erfolg ein Stückchen wahrscheinlicher zu machen. Und meine Jungs, mit denen wir ja gerade auch Deutscher Meister geworden sind, in der A-Jugend gesagt haben, dass sie die Anschlussförderung, die jetzt notwendig ist, gerne mit mir machen möchten, lag es dann auf der Hand, das nochmal zu tun und nochmal ein Jahr lang auch jetzt wirklich zu versuchen, ob es uns gelingt, den Traum des VfL Potsdam zu verwirklichen, in die zweite Liga aufzusteigen. Für uns wäre es gut, weil wir einfach einen Bundesligisten dann vor der Tür hätten, was aber nicht heißt, dass wir nicht weiter an alle anderen Vereine abgeben. Wir haben, glaube ich, in den letzten 12, 13 Jahren knappe 50 Spieler in die erste und zweite Bundesliga abgegeben.
Mhm. Aber heißt das, ist auch klar auf ein Jahr begrenzt, oder?
Ja, also das ist im Moment die Zielsetzung. Man soll nie sagen, und man soll nie sagen, wie die Situation ist. Aber wir haben uns jetzt erstmal auf ein Jahr lang geeinigt, um zu gucken, wie das läuft. Wir haben die beiden Stützpunkte trainieren separat voneinander. Das heißt, ich trainiere meine jungen Spieler täglich in Berlin. Mhm. Die Potsdamer trainieren weiter unter Daniel Deutsch in Potsdam. Und dann ist es so, dass wir uns abends treffen. Einmal kommt die Mannschaft zu mir nach Berlin, dreimal fahren wir nach Potsdam. Aber das ist dann auch wirklich ein Arbeitsaufwand, wo du sagst, du fährst dann 2 Stunden eher hin. Und das kostet dann auch Zeit. Wenn du eine A-Jugend trainiert hast, konntest du das Training auf 16 Uhr legen. Wenn du um 20 Uhr einen Sponsorentermin hattest es auf 20 Uhr legen, wenn du um 16 Uhr einen hattest, das ist schon wirklich auch arbeitsintensiver, als ich mir das selbst vorgestellt habe.
Mhm. Das heißt, da muss Kretsche jetzt noch mehr buckeln.
Ja, Kretsche muss mal arbeiten, ne? Also.
Ach so, der muss jetzt erstmal anfangen, oder? Der hat noch gar nichts gemacht.
Der muss mal runter vom Golfplatz. Nee, Spaß. Oder bei euch kommentieren. Nee, Spaß beiseite. Kretsche ist für uns ein absoluter Glücksgriff. Das war damals meine Überlegung zu sagen, was Wir sind bei den Füchsen so ein Stückchen, wir sind jetzt in Europa angekommen, aber ich habe irgendwann erkannt, wir kommen jetzt nicht diesen nächsten Schritt weiter, der jetzt notwendig ist. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wo ist die Stellschraube, die Füchse besser zu machen? Müssen wir mehr noch in der Öffentlichkeit auftreten? Brauchen wir mehr Sponsoren oder brauchen wir einfach mehr Kompetenz im Sport? Und so bitter mir persönlich das gefallen ist, nachdem ich viele Gespräche geführt habe, auch, ich sage mal, mit Theo Storm, mit Kretsch, aber auch mit anderen Bundesliga-Managern, auch Sportverantwortlichen, bin ich zu dem Entschluss gekommen, weißt du, wenn du immer in der Halle stehst und machst das Jugendtraining und bist jedes Wochenende mit deiner Jugend unterwegs, dann hast du noch die Füchse, bist dann bei dem Spiel, du siehst und sondierst den Markt nicht mehr. Und du bist getrieben von Verpflichtungen. Und dann habe ich mit Stefan Kretschmer zusammengesessen, habe ihn angerufen. Und dann hat er mir erstmal gesagt, Mensch, Bob, wie soll denn das zwischen uns gut gehen? Und dann habe ich gesagt,
ja, muss man vielleicht auch sagen, ne? Es war ja, für die das gar nicht wissen, also vorhin, nicht umsonst habe ich das vorhin mal gesagt, so diese Generation, Blackie und eben Kretscher zum Beispiel, ne? Ihr habt euch ja auch gerne mal ein bisschen verbal was mitgegeben, so wurde mir das gesagt
in früheren Zeiten. Das stimmt auch, wobei man sagen musste, dann gebe ich das Gespräch gleich erst weiter. Wir haben uns ja dann auch wirklich angenähert im Laufe der Jahre. Stefan hat eine wunderbare neue Lebenspartnerin gekriegt, die auch, glaube ich, eine Menge Positives mit auch dazu bewirken konnte. Er hat dann gesagt, am Telefon gesagt, weißt du, Bob, ich glaube, dass wir zwischenmenschlich, dass das passt, aber ich liebe meinen Job bei Sky, ich liebe meinen Golfplatz und auch so mein Leben, und du liebst nur Handball. Ne? Und dann habe ich gesagt, du, pass auf, Stefan, lass mich mal drüber nachdenken, was du da gesagt hast. Ich rufe dich nächste Woche nochmal an. Und dann habe ich ihm gesagt, du, ich bin nach wie vor bei gleicher Entschlusslage. Wenn ich was hole, dann hole ich nur das Beste. Und am Ende des Tages, wenn du deinen Job zwischen 12 und Mittag erledigen kannst, wofür ich 20 Stunden brauche, ist mir das auch egal, weil nicht das Erlebnis ist das, was zählt zwischen uns, sondern das Ergebnis, was du bringst. Und ich bin auch nie auf die Idee gekommen, ihm einen Schreibtisch bei uns in die Geschäftsstelle zu stellen, weil ich gewusst habe, wenn du die Kreativität und wenn du das Kretsche ist dann auch ein freies Radikal, den musst du einfach laufen lassen. Und der ist so wertvoll für den Club und so wertvoll auch für mich, weil er mir die Möglichkeit nimmt, auch mal ein Stückchen zurückzutreten. Und ich glaube auch mit den Verpflichtungen, die jetzt kommen und die auch aufbauen auf die erste Welle der Verpflichtungen, mit Gitzel, mit Dari, hat er eine Menge Positives für uns jetzt auch bewirkt und auch diese Vision. Das ist für uns, und du hast ja gerade am Anfang des Interviews gesagt, Mensch, hat Magdeburg und die Füchse die Chance, mal an Flensburg und an Kiel ranzukommen? Wir müssen die Chance haben, weil wir müssen was für den Handball tun, und das tut dem Handball gut. Und wenn die Kieler dann am letzten Spieltag sich mit uns oder mit Magdeburg streiten oder es um Champions-League-Plätze geht und die nicht von vornherein an die beiden vergeben sind, dann hilft das ja auch der Liga. Und von daher, glaube ich, sind wir da jetzt gut aufgestellt, und das tut dem Handball gut, weil Kretsche tut dem Handball gut. Wir brauchen diese Gesichter, wir brauchen Unterhaltung. Bin ein absoluter Fan davon, auch im Übrigen von Pascal Henz, weil das einfach positiv unsere Sportart belegt und das auch eine andere Generation mit sich bringt. Und wir bräuchten von dieser Kategorie am besten noch 5, 6 mehr. Ich sehe auch einen Mimi Kraus irgendwann in einer anderen Verantwortung. Das ist auch jemand, der eine Menge der Sportart gibt. Ich glaube, da haben wir eine Menge an Leuten, die wir einfach noch entwickeln müssen.
Ja. Also, und weil du jetzt so schön gesagt hast, überlegt, in welchem Bereich brauchst du jemanden? Du bist dann zu dem Schluss gekommen, du brauchst jemanden vor allem so Scouting im sportlichen Bereich Und hast dich dann trotzdem für Kretschel entschieden. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Das musst du mit ihm ausmachen.
Also, kriege ich wieder eine von ihm ab. Ich muss das gleich richtig stellen. Ich bin jedes Mal fasziniert, wie der dir wirklich über jeden Spiel. Ich glaube, ich könnte mir einen aus der vierten turkmenischen Liga nehmen. Und dann würde er sagen, ja, ich finde, der hat sich aber in den letzten zwei Jahren schon, da hat er sich nicht so gut entwickelt. Ich bin jedes Mal baff, wie der das schafft, so viel Handball zu gucken.
Ey. Ja, und das ist wirklich, also ich hab schon gesagt, Vujovic auf links außen, den habe ich gar nicht gekannt. Das ist was ich damit meine. Und er spricht natürlich auch manche Spieler anders an, ne? Weil das hilft uns natürlich auch. Und alleine, dass wir einen Matthias Gitzel gekriegt haben, lag ja daran, dass er ihn dafür begeistert hat. Und dann hab ich Matthias Gitzel gefragt, sag ich, Matthias, sag mir mal eine Sache, verdammt nochmal, warum kommst du zu uns? Das musst du mir einfach mal erklären, weil eine Sache kann ich verraten. Das Geld, deswegen hat er es 100% nicht getan. Mhm. Und dann hat er gesagt, weißt du, Bob, ich bin von dem Konzept überzeugt und ich bin bereit, mehr zu tun, um damit noch größeren Erfolg zu haben. Mhm. Und ich glaube, dieses Thema, dieser Spieler wäre nie zu uns gekommen, wenn Stefan ihn von dieser Idee nicht überzeugt hätte. Und von daher, glaube ich, passt das. Für mich war das schon ein schwerer Entschluss zu sagen, also wir haben zu sagen, ich gebe das jetzt mal ab, aber wenn man was abgibt, muss man auch vertrauen. Bei uns gibt es nur eine Philosophie, das ist das, was über allem steht, das ist, dass der Nachwuchs eine Chance kriegt. Mhm. Und das war von Anfang an klar, dass wir mit Jaron Siewert als Trainer gehen. Und dass wir jetzt gerade wieder nicht nur Paul und Fabi und jetzt Tim Mattes, sondern eben jetzt auch mit Nils Lichtlein, Mattes Langhoff, Marc Walders leider verletzt, dass das für mich Spieler sind, die immer im 18er Kader stehen müssen und wir immer entwickeln müssen, weil alles andere ist mit mir nicht zu machen. Und das war das Einzige, dem sich Stefan dann auch anschließen musste, um zu uns zu kommen und das dann auch gerne getan hat. Und ich freue mich einfach, dass wir auch einen eigenen Trainer ausgebildet haben und eigene Spieler bei uns auch spielen haben.
Ja, genau. Also Säulen sind ja auch schon bekannt jetzt seit Jahren, Paul Drucks und Fabi Wiede. Trotzdem, dieser Spagat, wird der, wenn man dann wirklich sagt, und das hast du ja deutlich gesagt, dass das schon euer Plan ist, dann auch mal um gegen Kiel und Flensburg und ganz oben mitzuspielen, wird dieser Spagat nicht immer schwieriger? Den Eindruck habe ich schon, dass je näher man so an die Meisterschaft ranrückt, desto schwieriger wird es, Leuten noch diesen Sprung zu ermöglichen, weil er ja auch logischerweise immer größer wird. Von einem guten A-Jugendspieler bis zu einem, der dann top in Deutschland und Europa ist.
Also ganz ehrlich, das ist mit mir nicht verhandelbar. Es gibt Dinge, es gibt rote Linien und ich habe überhaupt kein Problem, dass wir versuchen, weiter wirtschaftlich zu wachsen und noch mehr große Spieler auch an uns zu binden. Mhm. Aber die Situation, dass wir unserem Nachwuchs bei uns keine Chance geben, das wird es mit mir nicht gehen, geben. Eher würde ich aufhören, als dass ich das zulasse. Das ist für mich das Einzige, wo ich wirklich nicht bereit bin, auch nur einen Millimeter von abzurücken.
Starkes Wort. Aber du scheinst immer bereit zu sein, so einen Pyrrhus-Sieg zu feiern. Wenn du dann immer sagst, Leute, dann gehe ich eben, wenn wir das nicht so machen. Nee,
weil ich finde, ich mag das gar nicht. Ich mag das gar nicht, wenn mir Leute entweder oder sagen, ist immer oder. Also von daher ist das überhaupt nicht meins. Aber es gibt, ich bin Gesellschafter in dieser, geschäftsführender Gesellschafter in unserer Füchse GmbH und wir haben unsere Partner auch deshalb gewonnen und auch das Thema Pandemie so gut überstanden, weil wir Nachwuchsarbeit machen. Unsere Partner fordern das von uns und wollen das auch und wir sind uns da sehr, 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 sehr einig.
Okay, also das ist wirklich auch Thema mit Sponsoren, die sagen, es muss hier immer einen eigenen Jugendkern geben, der da auf dem Feld steht.
Also ich kann dir sagen, mein Hauptsponsor hat deutlich mehr Jugendspiele gesehen als Spiele der ersten Mannschaft und ist mit uns auch gereist bei den Spielen der Deutschen Meisterschaft und große Sponsoren sind sogar auch mit nach Dormagen zum Rückspiel des Finals gefahren. Obwohl wir das Hinspiel schon mit, ich glaube, 10 Toren oder 11 Toren gewonnen hatten. Also wo es klar war, wir haben den Titel. Die Wertschätzung unserer Partner des Nachwuchs ist auf Augenhöhe mit den Profis.
Ja, okay. Das ist echt ein Wort. Das ist echt ein Wort, das hört man sehr, sehr gerne. Cool. Bob, gibt es abschließend noch irgendwas zum Buch eigentlich, wo du sagen würdest, deswegen lohnt sich besonders, das zu lesen, bevor wir dann zu Teil 2 übergehen?
Also ich find das lieb, dass du immer wieder darauf anspielst und find das nett. Nein, ich glaube, es ist alles gesagt. Wie gesagt, ich würde mich halt freuen, wenn es der eine oder andere auch mal liest und auch mal darüber nachdenkt, ob das, was er immer glaubt, hinter dem bunten Pullover zu sehen, vielleicht einfach mal auch ein anderes Bild darüber kriegt.
Dann machen wir das abschließend noch. Warum denn gut eigentlich die bunten Pullover?
Hört sich vielleicht komisch an, aber du kannst tatsächlich manchmal Dinge besser transportieren über Themenfelder, weil du eine andere Aufmerksamkeit kriegst. Mhm. Und das Thema, ich habe das lange im Verband besprochen, Marc Schober, den ich sehr schätze, der dreht immer durch, weil er der Meinung ist, es müssen alle einen dunkelblauen Anzug haben. Und Hamburg mag es ja auch bunt, hellblau, mittelblau, dunkelblau von der Situation. Aber ich finde, ein bisschen Farbe tut unserer Sportart und unserer Gesellschaft gut, genauso wie Meinung unserer Gesellschaft gut tut und nicht nur sich immer wegducken und keine zu haben. Und man konnte tatsächlich über diese Themenfelder viel transportieren. Und da ich Farbe auch wirklich liebe und ich auch finde, dass sie mir gut steht, habe ich das immer gerne gemacht.
Wunderbar, wunderbar. Und also wir von den Medien freuen uns ja auch immer, wenn wieder so ein Bild um die Ecke kommt. Was hat er denn heute an?
Genau.
Das macht uns ja auch Spaß. Sehr gut. Bob, ich danke dir schon mal sehr für den ersten Teil. Wir machen ein ganz kurzes Päuschen und haben für euch noch eine kleine Produktinformation, andere würden Werbung dazu sagen. Und dann gibt es gleich Teil 2, so das Leben und der Karriereweg des Bob Hanning. Bis gleich. Ich habe euch ja neulich schon mal Athletic Greens vorgestellt. Pulver, da braucht ihr nur einen Löffel von. Packt ihr jeden Tag zusammen mit ein bisschen Wasser, schüttelt das oder rührt es um. Dann habt ihr alles, was ihr so an ganz wichtigen Vitaminen und Mineralien braucht, ganz easy für den ganzen Tag schon abgedeckt. Bei wem es jetzt schon klingelt, wer sich erinnert und weiß, stimmt, das wollte ich doch mal ausprobieren. athleticgreens.com/handaufsharz. Da haben wir ein kleines Spezialangebot für euch. Link ist auch nochmal in den Shownotes. Schaut da sehr gerne mal vorbei. Ich habe das inzwischen in meine Morgenroutine eingebaut. Ich stehe auf, bevor ich irgendwas anderes esse oder trinke, packe ich mein Pulver in den Shaker. Der wurde mitgeliefert, schüttel das schön durch, trink das. Ich habe das Gefühl, je länger ich schüttel, desto mehr mag ich die Konsistenz. Das hat dann sowas fast Cremiges für mich. Stand drin bei Athletic Greens, wird im Morgen am besten aufgenommen, deswegen mache ich es gleich da. Gehört für mich echt jeden Morgen inzwischen dazu. Und die ersten Effekte, da stand in dem Prospekt, bessere körperliche und mentale Erholung nach dem Sport und nach einem harten Arbeitstag. Klingt erstmal blumig, aber gut, Sport, wisst ihr, ist bei mir, naja, so halb. Aber harte Arbeitstage, boah, da hätte ich echt genug von. Und ich kann es voll bestätigen. Ich arbeite richtig lang und bin trotzdem am nächsten Tag fit. Und Athletic Greens, das ist das Zeug, was mir echt dabei hilft. Was so mit der Zeit noch dazu kommt, für mich so mit der wichtigste Punkt, und den kann ich euch auch ans Herz legen, verbessertes Immunsystem nach ein paar Monaten und weniger Entzündungen im Körper. Das ist, glaube ich, für Sportler ganz wichtig. Über das verbesserte Immunsystem kann ich euch vielleicht das nächste Mal noch ein bisschen mehr erzählen, aber ich merke die Erholungseffekte von Athletic Greens auf jeden Fall schon mal. Und schaut gern vorbei, athleticgreens.com/handaufsharz. Wenn ihr da bestellt, kriegt ihr umsonst 5 Travel Packs, wenn ihr mal unterwegs seid. Braucht ihr nichts extra abfüllen. Und eine Jahresration Vitamin D und Vitamin K, das so wichtig ist. Link ist in den Shownotes. Tut was für eure Gesundheit. Schaut da mal vorbei. Bob, erzähl uns gerne mal was über die Anfänge Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht so genau. Ich nehme jetzt mal an, du warst kein Rückraum links oder Kreis oder Mittelblockspieler bei deiner Größe. Was hast du so?
Noch viel schlimmer. Ich hab mich fürs Tor entschieden und das bei einer jetzigen Größe von 1,68. Bei Mädels sage ich immer 1,70. hatten wir immer die Situation, dass irgendwann das Problem war. Im Handball reden wir ja immer von einer Blockecke und einer Torwartecke. Und hier reden wir dann, haben wir dann immer noch geredet von oben oder unten. Ihr blockt oben, ich versuche unten mein Tor sauber zu halten. Also,
wie bist du denn auf die Idee gekommen? Warst du damals noch, weil das ist ja, warst du damals schon kleiner als die anderen oder warst du damals noch gleich groß und hast irgendwann aufgehört zu wachsen?
Nein, ich war immer schon ein Stückchen kleiner als die anderen. Ja. Das war für mich die Situation, dass ich mich nicht ganz so viel bewegen musste. Und ich fand das irgendwie ganz schön. Und außerdem fand ich irgendwie auch ganz schön, so ein bisschen im Brennpunkt zu stehen. Und vielleicht ist das auch die Geschichte, die ich dann hinterher mit übernommen habe.
Okay, das hat sich ja immer durchgezogen, eigentlich durch deine ganze Karriere.
Ja.
Ja, und heißt, für was hat es denn dann im Endeffekt gereicht? Musstest du es dann irgendwann größenbedingt auch ein bisschen aufgeben, deine aktive Handballerkarriere? Oder ja. Bis wohin ging das noch mit 1,68 im Tor?
Also ich habe hab dann noch die Jugend durchgespielt, habe sogar in meinem letzten A-Jugendjahr Spielertrainer gemacht, nachdem der Trainer gesundheitlich aufhören musste. Und hab damals noch meine, nachdem ich schon parallel Jugendmannschaften trainiert habe, dann sogar meine Karriere als Spielertrainer beendet und habe dann aufgehört.
Das ist aber echt ungewöhnlich, oder? Ja. Funktioniert das in dem Alter? Da will sich doch eigentlich keiner von einem Gleichaltrigen was sagen lassen.
Ja, erstaunlicherweise hat es tatsächlich funktioniert und war sogar gut, außer wenn ich mich selbst eingewechselt habe, dann war es immer ein bisschen schwierig, weil der Torhüter, der mit mir im Tor gestanden hat, einfach eine Klasse besser war als ich. Aber ich, der Manuel, war in den entscheidenden Phasen durchaus auch mal nicht nur von der Bank, sondern auch auf dem Feld Hilfestellung leisten zu können. Und mit mir konntest du auch keinen Gegenstoß spielen, weil immer wenn es dann irgendeinen gehaltenen Ball gab, war ich auch der Manuel, ich müsste mich noch zweimal um mich selbst drehen, mich erst im Publikum feiern zu lassen und dann den Gegenstoß einzuleiten. Also von daher, das war schon sehr begrenzt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so komm, ich möchte im Handball erhalten bleiben und habe dann sehr intensiv als Jugendtrainer angefangen.
Ja, das heißt aber, um es kurz zu machen, deine Spielerkarriere kann mit der Trainerkarriere nicht so ganz mithalten.
Ganz ehrlich, nein.
Sehr gut. TuSEM Essen war dann so auch ja im Jugendbereich, ne? Das war ja, glaube ich, oder Erstjugendbereich war so das, was, glaube ich, allen ein Name ist. Waren das so deine ersten Schritte, erst in der Jugend und später im Hauptamt, so in dem Handball, wie wir dich jetzt kennen? War das so die Basis?
Ja, das kann man schon sagen, dass das die Basis war. Es war immer noch ein bisschen groß geworden, ich habe angefangen beim TuSEM zu spielen und als Trainer waren dann meine ersten Themenfelder beim TV Essen Kronberg, Nachbarverein, dann hat der TuSEM mich irgendwann wieder als Co-Trainer geholt, Jahre später, weil es ihnen suspekt war. Wir sind damals aufgestiegen von der Verbands in die Oberliga und von der Oberliga in die dritte Liga und Klaus Schorn, der damalige Macher beim TuSEM Essen, wollte keine zwei Essener Vereine haben und hat dann gesagt, oh, wie kann ich das verhindern? Und dann hat er mich mit einem unfassbaren Vertrag für unfassbar junge Jahre tatsächlich als Co-Trainer gekauft. Und dann habe ich die A-Jung da übernommen, parallel dazu, übrigens damals dann mit Thorsten Jansen und Florian Kermann.
Die werden wir übrigens gleich noch hören. Die haben uns dankenswerterweise eine Sprachnachricht geschickt. Aber das musst du mir jetzt nochmal, du bist ja sicher jemand, der den Wind aushält, wo man auch mal über Geld reden kann. Über was reden wir denn damals für Beträge, wenn du sagst, eine unfassbare Summe?
Kann ich dir sagen, ich war, ich glaube, 23 oder 24 und habe das Angebot gehabt für 100.000 Mark. plus Mehrwertsteuer, weil der Trick war, mich nicht unter Vertrag zu nehmen, damals um Krankenversicherung und Sozialversicherung, sondern der Tusem machte das so, du hast dann einen Werbevertrag über 100.000 Mark gekriegt, was natürlich heute gar nicht mehr gehen würde. Ganz, ganz früher gab es ja das Geld noch in Tütchen. Das war ja noch,
mal gehört.
Ja, ja, es gab so braune, also nicht beim Tusem gab es die Prämien in der Form so vor 30 Jahren, aber da gab es immer noch Geld in Tütchen und so gab es damals wirklich Geld mit Mehrwertsteuer. Und das war dann so das Sahnehäubchen auf alles.
Okay, aber das ist ja wirklich eine Summe, ne? Also heute kann man ja mit der Inflation wahrscheinlich Euro in Mark umrechnen. Damit als 23-Jähriger, da warst du wahrscheinlich in deiner Altersklasse wirklich allen anderen Kilometer weit voraus.
Ja, damit war ich mit Sicherheit zu dem Zeitpunkt der bestbezahlte Co-Trainer in der Liga. Aber das war es ihm wert. Ich weiß noch genau, wir haben immer gesprochen miteinander und der hat mich immer eingeladen ins Büro und hat mir dann eine Flasche Champagner noch geschenkt. Und als ich dann den Vertrag unterschrieben hatte, war er für mich erstmal über Wochen nicht mehr zu sprechen. Da war das Thema für ihn meine Jugendkonzepte erstmal erledigt. Danach haben wir uns wieder sehr angenähert und haben dann ja auch die einzige bis heutige deutsche Meisterschaft im Nachwuchs dann auch gemeinsam gefeiert, wo er auch alles dafür getan hat.
Ja. 1994. Ich weiß nicht, wie leicht das noch nachzuvollziehen ist oder auch über sich selber zu sagen ist, aber du hast eben schon gesagt, wie es beim Verein davor gut lief, Kronenberg, wie es dann in Essen gut lief. Kannst du das für damals schon so ein bisschen beantworten, was damals so deine Stärke war, warum das so rasant nach oben ging?
Also ich glaube, dass ich würde immer sagen, die Gradlinigkeit. Und die Konsequenz, Dinge dann auch nicht nur anzugehen, sondern dann auch umzusetzen und nie von anderen mehr zu verlangen als von mir selbst. Ich glaube, dass dieses Thema am Ende des Tages das ist, was mich ausgezeichnet hat.
Wie kam es dann dazu, dass du Assistent Ende der 90er von Heiner Brandt geworden bist?
Da schellte irgendwann das Telefon und da war Heiner dran und ich habe damals Soling trainiert und auch mit ganz, ganz vielen jungen Spielern. Und er wollte damals einen Trainer haben, der so ein bisschen eher die Sprache der jungen Spieler spricht. Das war so sein Ansatz. Wir haben dann hinterher festgestellt, dass wir beide sehr erzkonservative Werte haben in der Thematik, dass das gar nicht immer so war. Und da war er der Meinung, dass ich der richtige Ansprechpartner war und hat mich dann auch als seinen Assistenten gegen den Willen vom Tusem Essen. Ich war dann in Solingen ja Trainer, noch Goal. Ich weiß nicht, ich habe noch im Auto gesessen, weil es war Liga-Versammlung. Er sagte, pass auf, kann sein, dass ich dich brauche. Dann kommst du rein. Aber ich will unbedingt, dass du das machst. Und das hat er dann auch durchgesetzt.
Und Solingen, man kennt sie ja heute, also als die, oder in der Halle wird ja, oder müsste die gleiche Halle sein, wo heute der BHC spielt, nehme ich an, ne?
Teils. Also ich habe ja auch ein Jahr Wuppertal trainiert. Die einen haben in der Unihalle gespielt und die anderen haben in der Klingenhalle gespielt und die spielen heute noch in beiden Hallen.
Genau. Also der Verein, aus dem der heutige BHC, der ja echt sich top etabliert hat inzwischen wieder, seit Wiederaufstieg in der Liga ist. In Solingen, da hast du ja auch einen doppelten Durchmarsch geschafft, ne? Mit dritte Liga in die HBL. War das damals noch durchlässiger als heute oder wie hast du ständig solche Übersprünge da geschafft?
Naja, wir sind mit Solingen, ich glaube, ich bin gar nicht so sicher, ich meine im zweiten Jahr tatsächlich aufgestiegen. Ich glaube, wir haben auch da wieder mit vielen jungen Spielern gearbeitet. Ich glaube immer, dass es die Mischung macht, welche Spieler man wie auch zusammenbringt. Wir haben ja vorhin schon über Mentalität auch gesprochen und ich glaube, es ist immer wichtig, dass man guckt, dass man Führungsspieler hat, die unter Stress eine Mannschaft dann auch zum Erfolg bringen, dass man Teamspieler hat und aber auch Individualisten. Das Ganze muss passen. Das haben wir, glaube ich, in Solingen ganz gut hingekriegt und haben dann sukzessive den Verein entwickelt und sind dann ja auch gemeinsam in die erste Liga aufgestiegen.
Ja. Und dann aber ein Wechsel rüber, du hast schon gesagt, nach Wuppertal, was ja nicht weit auseinander liegt. Das klingt nicht so, als würde man sich damit viele Freunde machen in der Umgebung.
Die Vereine haben sich untereinander schon das war wirklich nicht das Thema.
Okay.
Da gab es keinen Zwist zwischen den Vereinen, die sind ja danach nicht viel später auch zusammengegangen als Bergischen AC.
Okay.
Das Problem des Bergischen AC war damals, Wuppertal war damals, das hat ähnlich wie es mich beim HSV mal ereilt hat, dass der Verein durch die Situation, dass ein Gesellschafter ausgeschieden ist, eigentlich vor der Insolvenz stand und nur damals Hotti Wingenroth gesagt hat, er lässt keinen Verein insolvent gehen und das privat bezahlt hat, dass man die Saison noch sauber zu Ende spielen konnte. Und danach kam es dann zu dem Zusammenschluss beider Clubs.
Alles klar. Und hat ja auch für den Verein gut funktioniert, wie man heute
muss
sieht.
Muss man einfach sagen, machen einen tollen Job. Seppel Hinze hat das zusammen mit Jörg Föste und damals ja auch noch mit Viktor Szilagyi in den Anfängen einfach fantastisch gemacht. Sie haben den Verein gut etabliert und zu dem gemacht, was er heute ist.
Jetzt wollen wir mal hören, du hast schon gesagt, wen du damals so hattest. Wie gesagt, zwei Sprachnachrichten haben wir uns da schicken lassen von deinen jungen Wilden sozusagen damals in Solingen. Mal gucken, woran die sich noch so erinnern.
Wir haben damals in Solingen gespielt und meine damaligen Mitspieler und ich, zwei, drei an der Zahl, wir hatten, glaube ich, in der Mittagspause zwischen zwei Trainingseinheiten ein bisschen Zeit und Bob meinte vorher zu uns, ja, sein Auto, ein grün-blauer BMW, ich würde sagen Baujahr 85, der müsste nochmal sauber gemacht werden und wir haben uns dazu bereit erklärt, haben gesagt, ja klar, machen wir, hat uns auch einen kleinen Obolus versprochen und ja, dann fuhr das Auto vor und als er unsere Gesichter sah, war ihm, glaube ich, klar, da muss er jetzt noch was springen lassen. Ja, das sah, ich will nicht sagen, verheerend aus, aber da war schon recht viel wegzuräumen. Und er hat uns dann gesagt, ja, also Jungs, wenn ihr da was im Auto findet, was ihr gebrauchen könnt, dann könnt ihr das gerne behalten. Ja, und so haben wir uns dann rangemacht, haben dann auch das ein oder andere gefunden, diverse Kosmetika, auch so aus dem obersten Regal, so ein paar Sachen und noch eingepackte Dinge aus seinem damaligen H2O-Store. Das hat uns natürlich auch sehr gefreut, aber auch einiges an blauen Säcken, die dann woanders gelandet sind. Und ja, ich glaube, anschließend hat er uns sogar noch als kleines Dankeschön zum Essen eingeladen und da waren wir sehr stolz als 18-, 19-Jährige. War jedenfalls eine ganz witzige Sache. Ja, ich hoffe, das reicht.
Das reicht.
Wie hast du denn damals in deinem Auto gelebt, sag mal? Das müssen ja kuriose Zustände gewesen sein.
Ich muss dir was gestehen. Meine Autos sind bis heute eine Katastrophe. Weil
stimmt, war das nicht auch mal Thema in der Füchse-Doku?
Ja,
ich da nicht ganz,
das kriege ich nicht in den Griff. Aber so hat man dann aber alles griffbereit sozusagen. Aber
ja,
hin und wieder muss es einfach gemacht werden. Und was er verschwiegen hat, war, dass auch relativ viel Kleingeld im Auto immer lag.
Ich wollte gerade fragen.
Das haben sie sich auch genommen.
Also dann doch eine indirekte Bezahlung. Also das heißt, du lebst, was das Auto angeht, so nach dem schönen alten Thema, wer aufräumt, ist nur zu faul zum Suchen.
So ist richtig, genau so. Sehr das gut. Passt in dem Fall.
Wie sehr sympathisch. Über Toto, der Weg, ich glaube, das wissen alle, ne, was der seitdem mit dem HSV dann als Spieler, aber ja jetzt auch als Trainer und Nationalmannschaft, damit wir nicht alles sozusagen durchgehen, aber war das für dich annähernd, greifbar sozusagen als junger Kerl schon, was der mal für einen Job als Trainer machen würde, weil das ja wirklich herausragend ist, was da in Hamburg unter ihm jetzt passiert ist, ne?
Ja, also das war natürlich nicht absehbar. Das wäre ja jetzt Quatsch zu sagen, dass man das gewusst hat. Aber Thorsten war immer genauso wie Flo eine echte Persönlichkeit. Und wir haben uns damals entschieden, ihn davon zu überzeugen, dass er in der Halb, auf der Halbposition Abwehr spielt, also nicht auf Außen, weil er die Körperlichkeit auch hatte, das zu tun, musste es ein bisschen offensiver dann ausrichten, dann auch in Solingen in der Bundesliga. Aber das war auch der Sprung. Also außen gab es Spieler, die waren vielleicht gleich gut wie er, aber in der Kombination auf Halb zu decken und außen zu spielen, das war, glaube ich, das Gewinnbringende für ihn. Ich weiß noch, dass er unglaublich gern Krafttraining gemacht hat und das Laufen gehasst hat wie die Pest. Also nach dem Motto, Laktat wirft keine Tore. Da musstest du ihn wirklich motivieren und musstest auch mal in der Abzweigung auch mal stehen bleiben, dass er daran vorbeiläuft. Ansonsten war er extrem ehrgeizig, extrem fokussiert, extrem ehrlich, extrem gewissenhaft und ist auch so von seinen Eltern erzogen worden. Ich kann mich noch sehr immer wieder an die Bergischen Waffeln erinnern, die wir dann damals bei ihm zu Hause gegessen haben mit den Eltern, als er, wie gesagt, bei uns in der Jugend gespielt hat. Also von daher, der hat einen fantastischen Weg gemacht bin wirklich, finde das überragend, wie er auch die jungen Spieler entwickelt hat beim HSV. Hut ab.
Wo siehst du denn, wenn wir das vielleicht noch kurz einschieben, wo kann das für den HSV noch hinführen? Wir werden über deine Zeit beim HSV ja auch gleich noch sprechen. Ist das denkbar, dass das wieder in diese ultimativen Höhen geht, die es damals gab, natürlich nur aufgrund des Mäzenatentums damals? Oder ist das jetzt alles, wird doch eher eine Spur kleiner bleiben, was ja gar nicht schlimm ist?
Das kann ich natürlich nicht beurteilen, weil ich natürlich so nah nicht dran bin. Ich finde nur wichtig ist, ähnlich wie bei uns, dass man seine Identität behält. Und die Identität, die sie haben, kommt ja auch von Entwicklung von jungen Spielern. Und das ist ja das, was den Club auch so besonders jetzt auch macht. Und die Fehler zweimal zu machen, macht aus meiner Sicht wenig Sinn. Und ich glaube, dass sie auch zusammen mit dem Geschäftsführer da ein gutes Duo bilden, die beiden. Das auch zu bewegen und bin mal gespannt, wo der Weg hinführt, aber ich finde, irgendein Verein zu sein und dann sportlich erfolgreich zu sein, das ist halt nicht meins. Also ich habe da eine andere Auffassung. Ich finde, wenn man lieber was Besonderes sein und nicht deutscher Meister werden, als nichts Besonderes zu sein und es sich dann irgendwo zu erkaufen, wie der HSV es damals gemacht hat.
Okay, auch da. Sind wir ja von dir gewohnt. Eine kleine, klare Fahne wieder im Wind, wie das sein soll. Hören wir nochmal den anderen jungen Wilden, hast du ja auch schon gesagt, Florian Kehrmann, auch der hat uns was geschickt.
Lieber Bob, jetzt ist es soweit. Endlich ist das Buch fertig. Ich bin schon sehr gespannt, was alles drinsteht. Ich hoffe, du hast die Geschichte mit meinen langen Haaren, die ich dann am Anfang der A-Jugend abgeschnitten habe, wegen dir nicht drin. Letztendlich freue ich mich, werde es mir sicherlich durchlesen und hoffe auf ein paar spannende Geschichten, ein paar Anekdoten von früher, werde sicherlich viel schmunzeln und wünsche euch jetzt sehr viel Spaß beim Podcast, um da schon mal ein paar Kleinigkeiten rauszuholen. Ich denke, es wird ernste Themen geben, aber sehr viele lustige Themen auch und vor allem Themen, die unsere Sportart ausmachen und freue mich schon auch, da nicht nur das Buch zu lesen, sondern auch den Podcast anzuhören. Viel Spaß, treib's nicht zu bunt. Liebe Grüße aus Lemgo, dein Flo.
Sehr schön, Flo Kehrmann, vielen, vielen Dank. Du hast den damals gezwungen, die Haare abzuschneiden.
Ich kann mich daran überhaupt nicht mehr entsinnen. Ich befürchte, dass er damals nicht richtig sehen konnte. und dass wir deshalb gesagt haben, wir müssen daran was tun. Aber der hatte wirklich, der sah schon aus mit seinen langen Haaren. Das war schon relativ speziell. Aber ob ich ihm damals gesagt habe, er muss sie abschneiden, ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern.
Ja, ja, ja. Ich finde, er sieht inzwischen sehr adäquat aus und keiner vermisst die langen Haare.
Insofern. Na, das finde ich auch. Dann habe ich auch wieder was Gutes gemacht. Dann passt das. Also Flo war auch damals schon wirklich, wirklich verrückt und auch leidenschaftlich und hat auch immer die Karriere als Handballer auch wirklich gelebt. Also hat auch immer einen klaren Plan gehabt von dem, was er wollte. Und ich weiß noch, dass wir eine Riesensituation bei den Eltern auf dem Sofa hatten, wo es dann Hühnerfrikassee gab. Übrigens immer noch gibt, wenn ich hinfahre, ich kriege immer noch von Mutter Kermann jedes Jahr selbstgebackene Plätzchen, wo immer draufsteht für ihren Lieblingstrainer. Also deswegen erwähne ich das. Genau deshalb. Und es ging damals um die Schulnoten von Flo, die jetzt nicht so schlecht waren, aber nicht so gut waren, dass sie dem Vater so gefielen. Und dann haben wir gesagt, pass auf, diese Fahrerei von Kars Büttgen zum Tusern war ja auch immer eine Strecke für ihn. Und dann habe ich gesagt, ich verspreche, die Schulnoten werden besser, wissentlich, dass ich darauf keinen Einfluss hatte. aber Flo hat das tatsächlich geschafft, die Schulnoten sind besser geworden, er hat bei uns gespielt und hat ja dann auch seinen Weg gemacht. Und auch da gilt, wie er mit den Verantwortlichen in Lemgo die Entwicklung des Clubs wieder vorangebracht hat, bis hin jetzt ja auch zum DRB-Pokalsieg, was ja eigentlich nicht geht. Man muss ja einfach sagen, das geht ja nicht. Also ja, normalerweise ja. Kannst du mit dem TBV Lemgo nicht den DRB-Pokal holen. So, und jetzt holen die Jungs den DRB-Pokal. Ich habe mich riesig gefreut, hatte damals übrigens gesagt, pass auf, gibst du mir Freddy Simak, weil er so viele Verletzte auch hatte und weil wir vorhin über Jugendarbeit gesprochen haben. Ich habe dann mit Jaron gesprochen, mit meinem Trainer, und er sagt, wir brauchen eventuell noch einen Spieler, wenn was passiert. Und ich gesagt habe, du hast ihn jetzt bis jetzt 57 Minuten eingesetzt in 14 Spielen. So wichtig kann er nicht sein. Dann habe ich gesagt, wenn Flo einen Spieler haben will, weiß ich, dass er ihn besser macht. Ich weiß, dass das für einen Spieler gut ist. Und dann haben wir ihn auch dann zum TBV Lemgo abgegeben. Jetzt ist er DRB-Pokalsieger. Und jetzt haben sie auch, wir sind ja ein bisschen später im Podcast, deswegen kann ich nicht sagen gestern, sondern vor ein paar Tagen ja sogar die Gruppenphase erreicht und spielen jetzt ja. Europäisch. Ich finde das mega geil und freue mich total.
Ja. Ich finde, das hast du wunderschön formuliert. Das war auch genau mein Gedanke. Es ist doch eigentlich gar nicht möglich bei der Konkurrenz, dass die diesen Pokal gewinnen, wie auch immer sie das geschafft haben. Und das finde ich aber sehr, sehr spannend. Das finde ich ja echt eindrucksvoll und ehrt euch sehr, dass ihr da so einen gesamtheitlichen Ansatz habt, zu sagen, ey, das ist jetzt für uns vielleicht eine kleine Schwierigkeit und wir tun ja einem Konkurrenten was Gutes, aber so freundschaftlich ist man in der Handballfamilie teilweise untereinander, dass man sagt, ey, wenn dem Simak das gut tut und euch das gut tut, dann machen wir das.
Ja, das ist so ein bisschen, ich habe ja gesagt, ich bin wirklich Jugendtrainer aus Leidenschaft bin immer so in der Situation, dass ich versuche auch das Bestmögliche für die Spieler, die bei uns gespielt haben, wenn es die Möglichkeit gibt, auch möglich zu machen. Und wir haben auch Miro Schlurow nach Minden gehen lassen, weil es für ihn in dem Moment die richtige Entscheidung ist. Nicht immer für uns die richtige Entscheidung. Auf der anderen Seite, das ist auch Teil der Wahrheit, das kriegst du ja auch wieder zurück, die Situation, weil die Spieler dir dann auch vertrauen und nicht auf andere vertrauen und sagen, okay, ich kann mich auch in die Hände begeben, weil ich weiß, dass nicht nur der Verein im Vordergrund steht, sondern ich als junger Spieler da auf Augenhöhe auch mit dabei bin.
Ja, cool. Und dafür habt ihr den Mintnern ja auch den Michalczyk weggenommen, den sie ganz
gut genau, brauchen. Das haben wir, genau, den könnten sie jetzt sehr, sehr gut gebrauchen, weil das sieht schon sehr, sehr eng aus in Minden und ja. Das wird eine unglaublich unfassbare Situation geben, was den Abstiegskampf angeht, weil der HSV einfach kein Abstiegskandidat ist und ja. Dadurch, dass sie Juri Bitter geholt haben, einfach auch mal 8 Punkte bis 10 Punkte extra eingekauft haben. Mhm. Und von daher wird das da unten mega eng.
Ja.
Finde ich total spannend, auch wenn wir jetzt kurz springen, aber lass da gerne dabei bleiben. Ich glaube, es interessiert auch alle, wie da so dein Blick nach ganz unten ist. Ist jetzt die Region, mit der du dich für deinen eigenen Club lange nicht beschäftigen musstest. Aber ich finde auch, dass Lübeck einen sehr guten Eindruck macht. Also da kann man jetzt auch nicht sagen, der erste Absteiger, der steht schon mal fest oder so. Das wäre ja auch völliger Quatsch. Siehst du wirklich Minden in akuter Gefahr? Gab es ja vor ein paar Jahren schon mal, dass die runter mussten.
Ich finde, bei Nettelstedt hat man den Eindruck, dass irgendwie Ruhe eingekehrt ist, seitdem Emir da Kodalisch da Trainer ist. Das ist so auffallend ruhig. Ne? Ja. Und das scheint auch eine Stabilität zu geben. Trotzdem ist das eine Mannschaft, die um den Klassenerhalt kämpfen muss und sicherlich einer der Kandidaten ist, die es treffen kann. Dann hast du Minden, deswegen jetzt ist irgendwann das Derby in der Situation beider Mannschaften. Wenn Nettelstedt oder wenn Lübecke das gewinnt, dann wären sie vermutlich vier Punkte vor. Aber du siehst ja auch, dass Mannschaften wie Stuttgart auf einmal in so eine Situation mit reinrutschen, obwohl sie einen guten Kader haben. Manchmal ist es besser, du weißt von Anfang an, dass du um den Abstieg kämpfst. Das kann einfacher sein. Mhm. Und Baling war auch noch nicht so stabil, wie ich es gedacht habe, weil sie haben sich unter Jens Bürkle eigentlich gut entwickelt. Also von daher, das wird da, glaube ich, schon, also das sind sicherlich die vier Kandidaten, wenn nicht jetzt eine Mannschaft völlig abstürzt, die wirklich zu kämpfen haben.
Ja, aber auch das ist ja irgendwie, ne, also auch wenn es immer wehtut, dann zwei verabschieden zu müssen, ist ja auch irgendwie was in der Liga echt Spaß macht, ne, dass wir sagen, wir haben da immerhin einen Kampf 4-2 und nicht irgendwie einer fällt sowieso ab und so, ne, also man hat das Gefälle scheint nicht unüberwindbar groß zu sein zwischen den beiden Ligen.
Muss man eindeutig sagen, das ist ja das, was du auch sagst, das ist ja das, was unseren Sport ja auch so auszeichnet, und wenn du dann noch sagst, du kannst mit Vieren führen, das geht trotzdem unentschieden aus, ein Spiel kippt, also jetzt mal egal welches. So, ja. und dann hast du die Spannung um den Abstieg, dann hast du die Spannung um die deutsche Meisterschaft, am besten um die Europapokalplätze. Das ist ja das Faszinierende unserer Sportart.
Ja. Ja, das macht uns allen unfassbar Spaß und das macht's richtig, richtig geil. Wir springen nochmal zurück, Bob, ins Jahr oder in die Jahre 2002 bis 2005. Das ging mit einem Knall los, da musstest du den HSV, viele Jahre später hat es ihn dann wirklich getroffen, aber auch da stand der Club schon vor dem finanziellen Aus, als du kamst, ne?
Ja, die waren tot, kann man fast nicht anders sagen. Also die waren im Grunde genommen, ging es ihnen wirtschaftlich so schlecht. Und nochmal, auch das hatte nichts mit meinem Vertrag zu tun. Es ging ihnen vorher schon so schlecht. Dann haben wir, damals war Winfried Klimek, hatte den Verein von Spartau rübergezogen nach Hamburg, und das Ganze hat ein Stückchen gefremdelt, dann war es sportlich nicht erfolgreich. Und dann war das ein unfassbarer Kraftakt, den Verein wirklich am Leben zu erhalten. Das war fast nicht mehr möglich. Und ich erinnere mich noch an so viele Geschichten beim HSV. Das endete dann darin, dass mich ein Journalist anrief und sagte: Mensch, die haben euren Geschäftsführer gerade verhaftet. Was sagst du denn dazu? Und dann sage ich, weiß ich nicht. Dann habe ich den angerufen, da war der aber noch da. Und sagte, nee, mich hat hier keiner verhaftet.
Ach so.
Und aber 6 Stunden später war es dann geschehen. Ne? Ach, da wusste die Presse das schon vor ihm, dass das passiert. Also da haben wir schon ein paar Highlights echt erlebt, ne? In Hamburg, und da. Das
warum
war schon
hat's dich denn immer da so, warum hat es dich denn immer hingezogen zu solchen Vereinen? Solingen, Platt, und dann ja, war es ja noch kurz Schutterwald
das Jahr. Solingen haben wir gemeinsam in sechs Jahren wirklich toll auch aufgebaut in der Thema. Das hat Freude gemacht, und der HSV, den haben wir ja damals dann durch das Hinzuziehen von Andreas Rudolf ja auch wieder auf Spur gekriegt. Gott sei Dank, auch wenn das viel Kraft gekostet hat und mich dann am Ende des Tages irgendwann den Job, war das trotzdem natürlich eine goldrichtige Entscheidung, wie das funktioniert hat.
Mhm. Das zieht sich ja so ein bisschen durch deine Karriere durch. Da werden wir bei den Füchsen auch dann nochmal drüber reden. Wie hast du das immer geschafft, solche Leute da reinzuholen? Ich meine, wenn einer weiß, ein Club steht vor dem Aus, wie hast du das geschafft, dem Rudolf zu verklickern, das ist gut, wenn du da jetzt der starke neue Mann bist und da reinbutterst? Ich sag's mal so.
Ja, ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie. Ich kann dir sagen, dass ich damals, wir haben ja vorhin mal über Essen-Kronberg gesprochen, habe ich seinen Bruder, der hinterher Präsident worden ist, trainiert. Mhm. Dann kam auch über einen weiteren gemeinsamen Bekannten der Kontakt er wollte dem Handball was zurückgeben und dann hat das wunderbar gepasst.
Und die drei Jahre, wie du hast schon gesagt, am 2005 ging es dann zu Ende. Wie waren die drei Jahre HSV dann aus deiner Sicht, wo erstmal sicher viel zu konsolidieren war?
Ja, sehr, sehr intensiv. Sie waren Tabellenletzter in der Bundesliga. Ich erinnere mich noch an das erste Spiel gegen Magdeburg. Ich bin in die Halle rein, 12.500 Zuschauer. Und ich weiß noch, dass ich meinem Co-Trainer, meinem Physio gesagt habe, ihr lauft schön neben mir her. Alleine traue ich mich in die Halle nicht rein. So viele Leute habe ich noch nie beim Handballspiel zu verantworten gehabt. Und sage, wenn ich nach links winke, winkt ihr nach links. Und wenn ich nach rechts winke, winkt ihr mit mir nach rechts. Und das war schon wirklich völlig, völlig verrückt. Und dann gab es keine Lizenz und dann mussten wir überlegen, wie kriegen wir die Lizenz. Und dann erinnere ich mich noch an wie wir die Lizenz gekriegt haben, wie wir aus dem Zuschauerschnitt von 4.000 Zuschauern mit einer Durchschnittseinnahme von 12 Euro hinterher so viel Zuschauer gemacht haben und so einen hohen Durchschnitt gemacht haben, dass wir hinter den Überschuss hatten, dass wir die Schulden bezahlen konnten, zumindest auf dem Papier.
Hast du da wieder irgendwen gezwungen, irgendwelche Briefe zu schreiben, die gar nicht schreiben?
Nee, damit hatte ich noch wirklich nichts zu tun. Aber ich erinnere mich noch dran, dass die Halle abgeschlossen war und dass Uwe Frommold, der Manager der Halle, damals Colorline, heute Barclaycard Arena, gesagt hat, also die Halle mache ich diesmal nicht mehr auf. Jetzt ist Schluss, die Schulden sind zu groß, ihr kommt nicht rein. Wir spielen gegen Flensburg und ich habe gesagt, kannst du nicht machen. Und wir hatten vorher auch Gespräche mit dem Anwalt und ich immer dazwischen ohne Verantwortung, also wirklich nur als reiner Trainer. Und gesagt, könnt ihr nicht machen. Und die Mannschaft bekam ihr Gehalt nicht. Und das war alles so beschissen. Und dann haben wir in 5-Euro-Scheinen Tobi Hopp, der übrigens jetzt für die Finanzen bei den Füchsen verantwortlich ist, war damals auch beim HSV und haben dann 5-Euro-Scheinen angezahlt. Und dann habe ich zu Uwe Frommer gesagt, sag ich, Uwe, jetzt kann ich die Mannschaft nicht mehr erreichen. Jetzt musst du die Mannschaftsbesprechung machen. Da sagt der Bob, ich betreibe eine Halle, wie soll ich eine Mannschaftsbesprechung machen? Ich sage, es geht wirklich nur über Emotionen. Du musst jetzt rein in die Halle, in die Besprechung. Dann hat er die Besprechung gemacht. Übrigens fantastisch, wenn man einen Krisenmanager braucht, kann ich sehr empfehlen. Wenn einer unbedingt ein Spiel gewinnen muss, kann ich auch sehr empfehlen. Er hat dann gesagt, jetzt, wenn wir die Halle schon aufmachen, wenn wir 12.000 Zuschauer haben, dann müssen wir jetzt auch gemeinsam Gas geben und ich bin genauso in der Scheiße wie ihr. Ich glaube, er hat sich ein bisschen wortgewandter ausgedrückt, als ich das jetzt gerade tue. Ja, dann haben wir tatsächlich das gemacht, haben auch das Spiel gewonnen. Das waren schon echt verrückte, sehr, sehr aufregende, aber sehr zermürbende Zeiten.
Ja. Und dann, ich habe noch mal ein paar alte Artikel dazu gelesen, da wurde gesagt oder da wurde es so beschrieben, als hätten die Spieler das Gefühl gehabt, du warst ein bisschen zu sehr mit Manager-Dingen beschäftigt. War das ein Grund oder so, wie es bei dir eben klang, hat das auch was mit dem Verhältnis zu Andreas Rudolf zu tun, warum es dann nicht weiterging?
Also beides ist völlig richtig. Du kannst ja keinen Verein machen. Also es war alles so lange gut, solange der Verein in der absoluten Notsituation war, dann ist es auch völlig egal, weil dann jeder nur dankbar ist, dass das überlebt wird und dann nimmt man das auch alles ein Stückchen mit. Das verändert sich dann, der Blickwinkel, wenn wieder alles gerade ist. Und dann gewinnt man auch übrigens nicht mehr ganz so viele Spiele. Das war auch spannend zu sehen, wozu man, man sagt ja, wenn Mensch in Lebensgefahr läuft er 20% schneller.
Ja.
Und so war das auch ein Stückchen. Solange wir in dieser sportlichen Lebensgefahr waren, sind wir auch ein Stückchen schneller gelaufen. Und dann hat sich das auch, man muss einfach sagen, das war dann auch zu viel. Und das zweite Thema war, dass der Weg, den ich gehen wollte, eher der war, den Thorsten jetzt geht beim HSV, mhm, nämlich einen sukzessiven Aufbau, Reduzierung der Maximalkosten. Aber es ist genau andersrum gelebt worden. Es war auch andersrum gewollt. Es war andersrum dann ja auch erfolgreich, aber eben nur auf Zeit.
Ja, genau. 10 Jahre später in etwa dann ja der wirkliche Kollaps, nach aber überragenden Zeiten, ne?
Mit genau.
Champions League-Titel und Meisterschaft und den großen Partys.
Ja. Und ohne, deswegen sage ich das, ohne Andreas Rudolf hätte es den Club damals auch nicht mehr weitergegeben. Auch das ist ja Teil der Wahrheit. Aber es war auch klar, dass wenn du einen Verein so führst, brauchst du dich nicht wundern, dass du gerade in Hamburg dann keine weiteren Partner dazugewinnst, weil die Menschen dann so die Situation haben, warum soll ich was geben, wenn es sowieso einen gibt, der bezahlt. Der
bezahlt alles.
Und die Gehälter waren einfach, einfach nicht refinanzierbar, weil wenn ein Spieler mehr Geld kriegt, als ein Trikotpartner auf der Brust bezahlt, dann kann das nicht gesund sein.
Wahnsinn, okay. Über was reden wir da ganz grob?
Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Über unfassbar viel Geld in der damaligen Zeit. Wir reden über Gehälter, die auch bei Nettogehältern zwischen 15.000 und 20.000 Euro netto waren. Und das war in der damaligen Zeit nicht vergleichbar mit der heutigen Zeit.
Das ist einfach, ja, heute noch absolut
das, top of das the top. Das ist noch, ja, noch gar keine Frage. Aber die Zeiten, das ist halt vor 10 Jahren schon bezahlt worden beim HSV. Ich erinnere mich noch, als ich den Vertrag von Hans Lindberg, den wir dann ja geholt haben, das war dann das Plus von uns, das wollte ich nicht glauben. Aber es ist bezahlt
worden. Aber der war es ja wohl wert.
Also
wenn es einer wert war.
Also Hans ist jeden einzelnen Cent wert. Ist ein unfassbarer Mensch und ist bei uns auch nicht wegzudenken und ist auch für uns alle immer wieder auch Vorbild.
Einzige Frage ist, ob man ihm am 7-Meter-Strich noch vertrauen kann inzwischen.
Ich hab's gewusst, dass es kommt.
Du hast natürlich,
wie der Kretsche sich beömmelt hat.
Ja, das
hat Hans aber nicht gefallen, kann ich dir sagen.
Kann ich auch verstehen.
Wobei ich immer sage, einmal am Tag über sich selbst zu lachen, hilft ja auch. Das habe ich im Laufe meines Lebens gelernt. Das hilft ja auch. Das war wirklich der kurioseste 7 Meter. Den hat jetzt sicherlich nicht jeder im Podcast gesehen, aber der sah wirklich sowas von behämmert aus. Aber Hans ist nach wie vor, ich glaube, einer der überragendsten 7-Meter-Schützen. Und in einem Spiel, wo ich mit 8 Toren führe, dann darf ich so einen Ball auch mal verwerfen.
Ja. Ich glaube, da wird bei ihm auch nichts hängen bleiben. Das wird
das
seine Karriere
kein Stück weit
schmälern. Und wer es noch nicht gesehen hat, das Ding kursiert garantiert im Internet.
100% unter Highlights von Hans Lindberg.
Ja. 2005, als es dann zu Ende ging in Hamburg, die Gründe hast du eben schon dargelegt. Hatte ich das schon auch mitgenommen? Stell ich mir schon hart vor, da so viel rein zu investieren, so eine schwere Zeit und dann ist auf einmal Schluss?
Ja, der Hammer war ja, ich habe 14 Tage vorher meinen Vertrag verlängert. 14 Tage vorher, bevor das dann losging, habe ich den Vertrag verlängert. Und
hat aber irgendwer im Management auch nicht so langfristig geplant.
Das war der Chef selbst, sprich Andreas Rudolf, hat es unterschrieben. Ich habe in dem Vertrag, und das mache ich übrigens bis heute auch in allen Trainerverträgen, die Ablöse oder die Abfindung schon mit verhandelt.
Okay.
Weil ich immer wieder gut finde, Vertrag kommt ja von Vertragen, dass man sich dann auch darauf einigt, was ist denn, wenn der Verein es nicht mehr möchte. Und ich muss sagen, das Ganze ist mir damals, insofern ist es gut ausgegangen. Ich habe dann 300.000 Euro Abfindung gekriegt und das war dann wirklich auch das Schmerzensgeld, was ich genutzt habe, um dann zu investieren. Und da ich immer vorher wusste, was passiert, weil ich gut vernetzt war und das Telefonat, was kam, immer schon vorbereiten konnte, war das eigentlich auch ganz amüsant, dann auch so mitzuerleben. Aber in der Tat, das war natürlich schon eine persönliche Niederlage. Und die habe ich auch als solche auch empfunden, aber das gehört einfach in dem Geschäft auch mit dazu. Von daher ist es längst vergessen.
Und investieren? Das heißt, das Geld investieren?
Ja, ich hab's dann für mich persönlich investiert. Unter anderem übrigens auch dann ganz am Anfang in eine GmbH, die ich gegründet habe, die dann hinterher die Füchse Handball GmbH heißen sollte, wo wir heute mit verschiedenen Gesellschaftern natürlich drin sind. Von daher hat der HSV mir damals mit der GmbH als Startkapital auch ermöglicht, dass ich damals auch erst nicht von der Sache leben musste, sondern für die Sache Füchse Berlin leben konnte.
Ach cool. Das ist also so ein bisschen the circle of life.
Ja, genau so.
Sagen, ne? Da geht eines zu Ende und fängt was Neues an. Aber Bob, das ist jetzt natürlich die Frage, wenn du da gerade mit viel Arbeit aus so einem Ding rausgegangen bist und dann auch mit einer Enttäuschung und weißt, wie schwierig das alles war, warum hast du dir dann denn schon wieder so einen finanziellen Chaos-Club, der es zumindest damals war, ausgesucht?
Das war kein Chaos-Club, weil die hatten einfach kein Geld.
Aber wie würdest du das denn dann beschreiben?
Also,
das nicht finanzielles Chaos, wenn man kein Geld hat?
Nee, das war gar nicht so. Also es war halt ohne, es hatten ja schon viele versucht, den Verein aufzumachen. Ich fand das total spannend, weil ich so die Situation gesehen habe, dass wir haben ja die Lizenz nicht gekriegt aufgrund von Wirtschaftlichkeit bei den Füchsen Berlin, weil die hatten sie sowieso nicht, sondern sie haben die, okay. haben die Lizenz nicht gekriegt wegen Fristversäumnissen. Ich habe einfach irgendwann gesagt, jetzt hast du so lange Bundesliga-Trainer gemacht in so vielen Vereinen, jetzt machst du mal einen Verein, genauso wie du ihn haben willst. Und da war natürlich, ich hätte auch zum TuS Essen zurückgehen können und die waren ja auch, waren ja auch in Schieflage geraten und ich hatte einfach keine Lust mehr. Ich wollte wirklich mal eine eigene Idee verfolgen und nicht abhängig sein von Mittelmaßmanagement oder irgendwelchen diametralen Interessen. Und von daher war das war natürlich für mich waren die Füchse Berlin der ideale Startschuss fürs neue Leben.
War das auch vielleicht so ein bisschen die Lehre aus dieser Schluss-HSV-Zeit, dass du gemerkt hast, so erfolgreich ich als Trainer war, ich bin vielleicht als Manager sogar noch besser, das ist noch mehr meine Position?
Ganz ehrlich, ja, natürlich. Also natürlich war es klar, dass es nur noch eins von beiden sein kann.
Ja.
Und ich hatte einfach auch auf das Training mit Stars und immer wieder Befindlichkeiten und Handball, für die Profis ist Handball ein Job. Das muss man einfach mal so sehen. Die Spieler haben beim HSV gespielt, weil sie da viel Geld verdient haben. Das war erstmal der erste Teil der Wahrheit. Das war nicht mehr, wenn du Jugendtraining machst, bekommst du was ganz anderes. Für die ist das ihr Traum und ihre Zielvorstellung und die wollen jeden Tag auch wirklich besser werden und geben jeden Tag alles. Der Profi teilt sich seine Situation ein bisschen geschickter ein, weil er natürlich auch weiß, dass es seinen Körper nur einmal gibt und dass er auch gucken muss, dass er im richtigen Moment in richtige Verfassung kommt. Also auch nachvollziehbar oftmals sich anders verhält. Und ich hatte ehrlich gesagt auf das ganze Thema ich war auch enttäuscht, weil wenn du alles für die Jungs tust, und ich habe lange mit Toto, ja, der war ja dann beim HSV auch gesprochen, und wenn du dann sagst, ich stehe da nicht mehr so 100% hinter und das ist nicht so gut, und wenn ich aber jetzt doch einen neuen Vertrag kriege, dann schließe ich mich dann doch der Meinung der Vorredner an, des Präsidenten, dann gibt es halt nochmal mehr Geld. Ich hatte einfach keine Lust mehr und da habe ich gesagt, jetzt machst du mal dein eigenes Ding und baust mal deinen Verein genauso, wie du dir das vorstellst. Und dann war für mich natürlich die Füchse Berlin, wo alles am Boden lag, und man alles neu machen konnte, wo es keine Jugendarbeit gab, wo es keine alten Zöpfe gab, die du abschneiden musstest, war für mich das ideale Betätigungsfeld.
Das ist witzig. Da, für mich zum Beispiel wäre das ein Horror, wenn ich weiß, oh Gott, ich muss jetzt alles von vorne aufsetzen, von einem leeren Blatt, da bin ich nicht kreativ genug zu. Wie fängt man denn da an? Wo hast du denn angefangen? Was waren so deine Grundpfeiler? Wie beginnt man so ein Projekt?
Also ich bin erstmal durch Berlin gelaufen und habe Partner angesprochen und habe damals das Glück gehabt, dass wir relativ schnell ein Gespräch mit der DKB hatten, die ja danach auch unfassbar viel für unsere Sportart getan hat.
Und einer der Förderer wahrscheinlich.
Ja, also so, das war ja, wir haben ja auch damals in der Situation, als die Liga keinen Ligasponsor hatten, das Ligasponsoring übernommen, als der DRB noch nicht so gut aufgestellt war. Sie haben immer ein gutes Faible gehabt, auch für die Situation. Sie haben waren aber auch schlau. Sie haben sich immer da auch eingekauft, wo man gemerkt hat, dass sich was bewegen kann und wo man auch noch nicht so viel Geld bezahlen musste, dass es unrealistisch war. Und das haben sie gut gemacht. Die DKB war dann eigentlich unser erster Partner auch. Und dann habe ich überlegt, in welche Halle gehst du, was kannst du machen. Wir sind dann irgendwann, es war so der Prozess, Reinickendorfer Füchse Berlin, Gesamtberliner Verein, das aufzubauen. Und so haben wir verschiedene Stellschrauben gedreht und haben das aufgebaut und haben das auch echt toll hingekriegt. Damals gab es einen neuen Präsidenten mit dem Frank Steffel, der neu gewählt war im Hauptverein. Mhm. So, und da haben wir zusammengetan. Da haben wir tatsächlich ja, nachdem wir die Lizenz nicht gekriegt haben, dann noch die Lizenz erhalten und haben das dann Schritt für Schritt mit einem Etat von 120.000 Euro angefangen aufzubauen.
In der zweiten Liga damals.
Ja, genau.
Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe. Du bist ja auch ganz klar mit dem Ziel aber angetreten. Also gibt es auch ein Zitat von dir: Wenn ich nach Berlin gehe, dann um ein Team in die erste Liga zu führen. Das war schon klar dein Plan.
Ja, ich finde, das ist ja auch das, was mich ein Leben lang auch begleitet, einfach auch durchaus mal Zielsetzungen zu machen, die man auch mal reißen darf. Man muss nicht jedes Ziel erreichen, weil dann war das Ziel auch nicht hoch genug gesetzt. Ja. So, wenn ich mir ein Stöckchen hinlege und immer sage, ich bin drüber gesprungen, was wollten die eigentlich? dann ist das nicht meine Welt. Wenn ich sage, ich möchte Jugendarbeit machen, ich möchte irgendwann, wir sind auch mit unserer Jugendarbeit noch nicht fertig in Berlin. Also auch da geht noch viel mehr jetzt mal in der Entwicklung, obwohl wir die Nummer 1 in Deutschland sind. Mhm. Und ich finde, immer wieder auch weiterzuentwickeln, sich neue Ziele zu setzen, hohe Ziele zu setzen, das finde ich ist das. Und dann, wenn man dann eins mal reißt, dann ist das doch nicht so schlimm.
Mhm. Und zu dem Aufbau dann, das heißt, hast du dann, also du hast schon gesagt, du hast erstmal natürlich Partner mit ins Boot geholt und dann als nächstes setzt man dann sozusagen die Leute, von denen man was hält, an die entscheidenden Stellen, dass man weiß, da ist auch ein Team hinter dem Team, wie es immer so schön heißt, oder wie fängt man an?
Ja, die Leute sind gut. Wir waren zu zweit. Der Stefan Güter, der mich dann auch 17 Jahre begleitet hat, bevor er dann über die freie Wirtschaft dann zum HC Empor Rostock jetzt ja als Geschäftsführer gegangen ist und da auch einen tollen Job macht. Also wir haben erstmal ein Büro gesucht, wir haben dann die DKB gefragt, die haben uns dann irgendwo in Lichtenberg im tiefsten Osten dann ein Büro gegeben, da bin ich ins Büro reingesagt, sagen wir, Leute, seid ihr noch, ist ja nett, dass ihr habt, aber erstmal, wo bin ich hier? Und dann 62, also ich brauche hier auch schon mal ein Telefon, ein Faxgerät, ein Computer und ein Stuhl. Stuhl war da. Damit was auch, Bob, also wir können sicherlich, Faxgerät könnt ihr da hinten benutzen, Computer tun wir ein bisschen als Bank schwer, dabei wäre das die Lösung aller Probleme gewesen, wenn wir hätten einfach ein bisschen abzweigen können von dem einen oder anderen Konto, so haben wir angefangen, aber das, was wir richtig gemacht haben, war, dass wir immer haben die Struktur mitwachsen lassen. Erst die Struktur, dann die Mannschaft. Wir haben dann wird die Mannschaft mir nicht übel nehmen, wenn ich sage, eine Thekentruppe gehabt, die in der Schmelinghalle gespielt hat. Das war natürlich schon auch eine echte Herausforderung. Dann hinten raus haben auch echt um den Klassenerhalt kämpfen müssen. Also das war, ich weiß noch, diese Spiele da in Usedom, entscheidende Spiele, Wahnsinn. Aber am Ende des Tages ist alles gut gegangen.
Ja, also es ist nicht nur gut gegangen, sondern es ist ja dann rasant, also mit dir als Geschäftsführer in die erste Liga hochgegangen. Ihr habt ja dann aber auch, ich weiß nicht, wir reden über, wann war die erste Champions-League-Teilnahme? Das muss so 2010 oder was? Wart ihr ja schon im Rahmen der Top-Teams dann?
Ja, also das, also ich glaube, einer der wesentlichen Schritte war, also wir haben immer im richtigen Moment über Jahre die richtigen Trainer gehabt. Wir haben mit Jörn-Ove Lommel in den Anfängen einen Trainer gehabt, der genau zu diesem Zeitpunkt richtig war. Und wir haben dann mit Dago Sigurdsson einen Trainer gehabt. Nicht jeder Trainer passt zu jeder Mannschaft. Und ich glaube, dass das ganz oft, das haben wir, also es gibt gute Trainer, die passen aber nicht überall hin. Und ich habe mit Dago gesprochen, ich habe Dago dann damals 4 CDs geschickt, der war noch Trainer in Österreich, und bin dann zu ihm geflogen, haben wir eine halbe Stunde auf der Fahrt darüber gesprochen und da war klar, das ist mein Trainer. Also ich brauche über keinen anderen mehr reden. Ja. Das war so deckungsgleich in der Idee. Und er hat das so toll gemacht. Wir haben so tolle Handballer gehabt. Also das lohnt sich übrigens auch mal, dann nachzulesen. Ich will jetzt nicht alles erzählen. Ica Romero, Thorsten Lahn, Bartolome Jaschka, neben den Jungen, wie wir die geholt haben. Und dann waren wir einfach extrem erfolgreich. Und das hat unfassbar viel Spaß gemacht.
Mhm. Und wie hast du damals, ich habe mich vorhin noch mal ein bisschen umgehört und da ist mir von einem Kollegen hängen geblieben, der hat gesagt, es gab eine Zeit, da hat Bob gefühlt jahrelang keine einzige falsche Personalentscheidung getroffen. Worauf hast du da vor allem geachtet, wenn du zum Beispiel sagst, Sigurdsson, das war für mich sonnenklar, dass das mein Mann ist?
Also ich habe ja gerade gesagt, dass das einmal ist das Thema eines ausgewogenen Kaders. Heißt, ich unterscheide ja immer zwischen Führungsspielern, Teamspielern und Individualisten. So, und da musst du eine gute Balance haben. Wenn du drei Individualisten hast, dann sind das zwei zu viel. Wenn du 10 Führungsspieler hast, ist es auch zu viel. So, es muss halt passen und du brauchst den richtigen Trainer zur richtigen Zeit und die richtige Idee in der Situation. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen, dass wir das hingekriegt haben und wir haben es dann auch sehr lange zusammen gemacht. Dago und ich danach in den Prozessen haben eigentlich eine gute Mannschaft zusammengestellt. Haben übrigens jetzt auch wieder eine gute Mannschaft zusammengestellt mit Drucks, mit Wiede, mit Holm, mit Marsenic, mit Dejan im Tor. Das sind alles gute Leute.
Das einmal sagen, also Holm zum Beispiel, da wäre ich jetzt sehr schnell bei der Kreative, der Individualist.
Genau, das kann man so sagen. Hans Lindberg ist ein Führungsspieler. Paul ist jetzt zum Führungsspieler gewachsen. Mhm. Fabi war früher übrigens der brutalste Individualist, den du dir vorstellen kannst. Als ich den in der Jugend gehabt habe, das war eine meiner größten Herausforderungen meines Lebens. Aber Fabi war damals schon das ganz Besondere. Ich erinnere an ein Spiel, da haben wir mit der Jugend Finale in Magdeburg gespielt und wir liegen zur Pause mit 7 Toren zurück, liegen dann zur Pause, weil er noch 2 macht, mit 4 oder 5 Toren zurück. Paul ist in der Kabine, Willi Weihrauch, der jetzt in Eisenach ist noch in der Kabine und Jaron Siewert, der jetzt Trainer ist und eben Fabi. Und das war das einzige Spiel, wo ich wirklich mal sage, wir sind wirklich brutal benachteiligt. Es war eine Riesenaufregung in der Kabine. Paul sagt, hey, bei mir sind immer 2 Spieler dran, manchmal 3. Der Einzige, der ruhig in der Ecke saß, war Fabi. Und dann habe ich zu Paul gesagt, hey Paul, wenn zwei dran sind, du bist gut genug, gegen zwei zu werfen. Und wenn drei dran sind, dann ist die Möglichkeit, mindestens zwei Pässe zu spielen, weil dann müssen zwei deiner Mitspieler frei sein. Und wir gehen runter auf die Platte. Und Willi Weihrauch schießt das erste Tor in der zweiten Halbzeit. Und Fabi Wiede nimmt diesen Spieler, wirklich fasst den an zwischen die beiden Ohren und küsst den. Und ich gucke und der signalisiert mir in dem Moment, Bob, pass mal auf, kümmer du dich mal um die Taktik. Hier, das auf dem Feld, habe ich schon im Griff. Mhm. Und wir haben dieses Spiel haushoch gewonnen noch. Und das war immer Fabi. Das war immer diese Individualität, die du ihm auch lassen musstest.
Ja.
Und das war immer das Besondere. War, am Anfang war das ganz schwierig mit ihm. Also auch in dem Zusammenspiel mit seinen Leuten. Und da musstest du wirklich kämpfen. Aber der war immer in den besonderen Momenten immer wieder da. Und ich glaube, das Ganze muss passen. Du brauchst ein gutes Leadership. Ich sage jetzt mal das Beispiel. Mimi Kraus zum Kapitän der Nationalmannschaft zu machen. So, ich glaube einfach, das war weder gut für die Nationalmannschaft noch gut für Mimi Kraus. Ich glaube, es hätte eine ganz andere Geschichte gegeben, wenn es das nicht gegeben hätte.
Weil Individualist?
Kannst du nicht zum Kapitän machen. Also das ist jetzt meine und ja, du kannst mit kleinen Entscheidungen, du kannst nicht den Emotional Leader aus der Nationalmannschaft nehmen mit Finn Lemke. Du machst eine Entscheidung und bringst ein ganzes Haus zum Einsturz.
Ja, ja.
So, und deswegen war meine Entscheidung, als ich jetzt gesagt habe, ich habe das Gefühl gehabt bei uns, bei den Füchsen, wir haben diese Spieler alle geholt, die sind alle auch gut und trotzdem stagnieren wir. Mhm. So, und da war die Entscheidung, so hart sie ist, mich aus dem Spiel zu nehmen und zu sagen, ich ersetze mich durch Kretsche. Mhm. Weil wenn ich sage, die Plattform Füchse Berlin ist wichtiger als jeder, dann ist sie natürlich auch wichtiger als ich es bin.
Ja.
Und wenn du jetzt siehst, jetzt kannst du sagen, naja, Marian hat vielleicht noch nicht so maximal eingeschlagen oder Krings hat noch nicht so maximal eingeschlagen. Trotzdem sind das gute Typen für das Gesamtgefüge und richtig gute Entscheidungen. Und wenn du jetzt die nächste Stufe zündest mit Dari, und mit Gitzel,
ja,
dann weißt du heute schon, dass das aufgeht.
Ja, ja. Das sagt Kretsche ja auch, ne? Er fällt vom Glauben ab, wenn diese Mannschaft nicht auf Sicht überragend funktioniert.
Ja, ich auch.
Sau spannend, das zu hören. Wir müssen jetzt, glaube ich, auch gar nicht mehr, weil ja auch jeder weiß, wie das war, aber so in einem zusammengefahren vielleicht, ne? Du hast eben erzählt, wie es losging, kein Büro und wirklich so erstmal die Basisarbeit machen und 10 Jahre später seid ihr in der Champions League dabei, ihr gewinnt den Pokal, ihr gewinnt den ERF-Pokal, ihr gewinnt den IAF Globe, ich weiß gar nicht, ob er damals schon so hieß, der Super Globe. War das für dich alles so, naja, mein Gott, du hast vorher schon überragende Erfolgsgeschichten geschrieben, was wir vorhin gehört haben mit vielen Aufstiegen oder so? Oder war das für dich schon auch irgendwann mal in der Rückschau, dass du gesagt hast, Alter, eigentlich unfassbar, wie sich mein Verein entwickelt hat?
Also ich finde das schon unfassbar, was wir erreicht haben, weil ich habe uns immer so ein bisschen so im Vergleich, jetzt werden wahrscheinlich einige wieder aufschreien, sagen, das kann ja nicht sein, also zum SC Freiburg gesehen. und die haben nie den Super Globe gewonnen, Europapokal oder DRB-Pokal gewonnen. Mhm. Bin ich mächtig stolz drauf, auf das Erreichte, was wir da geschafft haben, eben auch als Team. Diese vier Buchstaben zu leben, toll ein anderer macht, oder eben totales Engagement aller Mitspieler darin und zu sehen, wie wir das bewegt haben, das macht mich schon stolz. Ich sag dir aber auch ganz ehrlich, die 11 deutschen Meisterschaften mit der Jugend machen mich aber genauso stolz. Ich habe dir immer gesagt, das ist auf Augenhöhe.
Was macht ihr denn da anders eigentlich? Kannst du das in kurzem oder ist das auch wieder
zu komplex? Ja, das kann ich. Das ist nicht zu komplex, sondern wir machen das so, dass wir auch unglaublich viel Geld in das System stecken, indem wir den Spielern maximale Rahmenbedingungen bedienen. Bei uns kriegt kein Spieler Geld, um das klar zu sagen. Und das wird es auch nicht, weil ich das, eigentlich müssten die uns jeden Monat 1.000, 1.500 Euro geben, weil wir in ihre Entwicklung investieren. Ja. Ähm, Also wir stecken, bei uns hat jeder ein Physio, bei uns hat jeder einen Trainer, bei uns hat jeder einen Co-Trainer, bei uns hat jeder einen Videotrainer. Wir haben 10 Kameras in der Halle stehen. Für uns ist das, bei uns liegt der Jugendnationalspieler oder der Jugendspieler neben dem Profi auf der Massagebank. So, das heißt, die begegnen sich im Füchsetown tagtäglich und haben ihre Vorbilder jedes Mal vor der Nase. Und wer bei uns Profispieler ist, der muss sich auch damit identifizieren. Und Marco Koppler, als er verletzt war, war der mit uns im Trainingslager, hat mit den Jungs PlayStation gespielt, hat mit denen trainiert. Und das ist mir halt so wichtig. Und das ist mir auch wichtiger als die Champions League. Ich darf das gar nicht laut sagen, aber es trifft die Wahrheit.
Oh, da würde dein Sportvorstand aber widersprechen, oder?
Da bin ich mit Stefan ja auch immer wieder auch in der Diskussion. Der weiß das, der kennt das. Und das ist auch immer wieder Thema, weil er das auch ganz gerne mal gebraucht. Aber das habe ich gesagt, das ist das Einzige, was part of the deal ist, was nicht verhandelbar ist. Alles andere kann er bei uns fast machen, was er will.
Ja. Lass uns noch ein bisschen nach vorne schauen. Über Potsdam haben wir schon geredet. Was hast du, also du hast schon gesagt, in einer Sache hast du dich jetzt rausgenommen und einem Mann mit Kretsche das in die Hand gegeben, das er überragend umsetzt. Wie sehen denn bei dir so die nächsten Jahre aus? Ist vielleicht irgendwann denkbar, dass du das ganze Ding auch übergibst oder ist das noch in weiter Ferne?
Also ich habe mich damit beschäftigt zu meinem 50. Geburtstag, weil da kommt man als Mann ja auch mal in so eine Midlife-Crisis und sagt, was kommt denn noch?
Nein, das hast du wirklich gehabt.
Eine Midlife-Crisis. Ja, nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin. Okay. Aber ich habe immer gesagt, ich habe immer davon geträumt, mal ein Logistikunternehmen zu übernehmen. Dem es nicht gut geht, habe ich mir so vorgestellt, das weltweit aufzubauen und dann Strategien dafür zu entwickeln. So, um einfach nochmal was anderes auch zu machen. Jetzt kam dann auch die Pandemie und in der Pandemie war es so, dass mich der Verein einfach gebraucht hat und es war auch für mich die Zeit war schlimm für alle, aber es war schön wirklich zu sehen, wie wir zusammengehalten haben, weil Krise macht ehrlich, Krise demaskiert Menschen, du siehst Denunziantentum, wir haben alles erlebt, aber in dem engen Umfeld, das hat wunderbar funktioniert und ich habe für unsere Nachwuchsspieler einen Hotelflur gebucht, damit wir trainieren konnten. Dann habe ich Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft gehabt, bei der Polizei, weil junge Spieler trainiert worden sind, denen ich aber vorher Bundesliga-Verträge gegeben habe, damit sie trainieren konnten. Mhm. Wenn man das alles so gesehen hat, da hat der Verein mich wirklich gebraucht. Ich habe aber auch den Verein gebraucht und die Menschen, die in diesem Verein sind. Das hat mir so viel Kraft gegeben, so viel Spaß gemacht. Ich versuche, aber etwas zu hinterlassen, was ohne mich mindestens genauso gut funktioniert. Das ist meine Traumvorstellung, die ich habe und das ist das, was ich gerne möchte. Und jetzt sind meine jungen Trainer dran, den Nachwuchs zu übernehmen, ohne dass ich das aus dem Auge verliere. Ich mache nach wie vor einmal die A-Jugend, einmal die B-Jugend, einmal das Talentetraining, um auch dabei zu sein, aber einfach immer mehr auch Vertrauen, jetzt so wie ich Jaron vertraue, die erste Mannschaft zu übernehmen, einem Kenji Höfels zu vertrauen, den Nachwuchs zu übernehmen, Fabian Lüttke zu vertrauen, also den Menschen einfach dann das auch Schritt für Schritt zu übergeben.
Sehr spannend, sehr spannend. Okay, aber das heißt, und das mit dem Logistikunternehmen, spielt ihr das nach wie vor? Da habe ich ja noch nie gehört. Wie kommt man denn auch auf so eine bescheuerte Idee?
Ich hab echt keine Ahnung. Vielleicht wird es auch ein insolventes Label von Mode, ich habe keine Ahnung. Aber es ist einfach die Situation, immer zu sagen, nochmal, vielleicht irgendwann nochmal was anderes zu tun. Aber im Moment, wenn ich jetzt auch gerade wieder, wenn ich mit dir hier spreche, auf den Gendarmenmarkt gucke, mir geht's so gut und ich kann das so genießen. Und wie gesagt, bald gibt's das Haus am See und dann werde ich vielleicht auch bei den Füchsen alt.
Super. Bob, das ist ein wunderbares Schlusswort für Teil 2. Ich glaube, wir haben wirklich selten einen Menschen hier im Podcast, obwohl das immer das Ziel ist, so gut kennengelernt und die Denkweise so verstanden. Finde ich wirklich außergewöhnlich. Ich hätte noch eine abschließende, bevor wir dann nur noch die Schnellfragerunde wirklich ganz schnell durchziehen. Ich finde dein Lebensmotto, das geht mir nicht aus dem Satz, aus dem Kopf, hinterfrage dich jeden Tag, aber stell dich nie in Frage. Da habe ich wirklich jetzt schon mehrere Minuten gestern Abend, als ich es gelesen habe, drauf rumgedacht. Ich komme nicht so ganz auf die Trennschärfe. Was ist der Unterschied? Wann höre ich auf, mich in Frage zu stellen? Wann höre ich mich auf, mich zu hinterfragen und wann stelle ich mich in Frage? Wo machst du da die Trennschärfe? Ich finde irgendwie diesen Satz sehr schön, aber ich kann ihn für mich noch nicht so ganz begreifen.
Dann versuche ich es dir jetzt noch mal etwas näher zu bringen. Es gibt keinen Abend, an dem ich nicht ins Bett gehe und den Tag noch einmal Revue passieren lasse, weil ich mich natürlich schon hinterfrage, ist das Senden beim Empfänger, also das, was ich eigentlich demjenigen sagen wollte, angekommen. Und ich habe schon den Anspruch, aber natürlich das Wissen, nicht alles richtig zu machen und manchmal einfach auch übers Ziel hinauszuschießen. Und trotzdem bin ich von dem, was ich tue, wirklich absolut überzeugt. Und ich weiß auch, dass das aus einem ehrlichen Handeln folgt und dass ich das will. Und trotzdem gelingt mir das natürlich nicht immer wieder. Also das heißt, ich stelle das schon in Frage und korrigiere dann auch am nächsten Tag nochmal nach, wenn es sein muss. Aber ich stelle das, was ich tue und das, was ich will, nicht in Frage. Und ich bin ein Mensch, der immer von hinten raus denkt, und eigentlich weiß, was dabei rauskommen soll.
Okay.
Und von daher.
Also das Ziel und das Motiv, so, das bleibt unangetastet.
Genau.
Aber bin ich gerade auf dem richtigen Weg?
Ja, und ich habe auch das Selbstbewusstsein zu sagen, dass das, was ich tue, richtige Ziele verfolgt.
Ja, stimmt. Das ist ja auch, ja, stimmt. Das ist ja mal die Grundfrage. Ist man überhaupt zum richtigen Ziel unterwegs? Super. Bob, ich weiß, du hast viel zu tun. Deswegen, ich mache einen schnellen Übergang. Rubrik 3. Wir haben noch die 7 schnellen Fragen.
Musst du auch machen, weil du es geschafft hast, mein Handy von 100% auf 6% zu stellen. Also, das sollte eine Schnellraterunde werden oder Antwortrunde werden, weil sonst wird da nichts mehr draus.
Sehr gut. Wir geben Gas. Bob, was kostet dein teuerster Pullover?
Das ist der mit dem Fuchs und der hat tatsächlich über 1.000 Euro gekostet.
Oh, Donnerwetter, okay. Aber hat nicht dieser eine goldene Versace, ich dachte, der wäre noch teurer.
Der war nicht teurer. Du wolltest eine Schnellraterunde machen, Antwortrunde.
Du hast recht. Wann werden die Füchse deutscher Meister?
Das war gemein. sie müssen nicht deutscher Meister werden, aber auf jeden Fall noch in der Amtszeit von Kretsche.
Okay. Das ist ein klares Ding. Wann spielt Potsdam mit Bob Hanning an der Seitenlinie doch erste Liga gegen die Füchse?
wenn er alt geworden ist und mit dem Stock in die Halle geht.
Wer ist gerade der beste Trainer in der HBL?
Oh, da haben wir viele wirklich gute Trainer, die sowohl menschlich als auch sportlich überzeugen. Ich bin absoluter Fan von Seppel Hinze, ich bin absoluter Fan von Toto und von Flo, von Jaron. Also wir haben viele gute junge deutsche Trainer, die sich auch auf der Bank zu benehmen wissen.
Das soll dir einmal gegönnt sein, dass du da nicht eine klare Antwort gibst. Das fand ich
Danke.
Immer noch absolut im Rahmen. Du hast vorhin schon über deinen 50. gesprochen. Wenn wir auf den 60. vorausschauen, in 7 Jahren.
Scheiße.
Wenn dir da, ach, ist auch noch lang hin. Wenn du dir da einen Menschen wünschen dürftest, kann jetzt ein Superstar sein oder was weiß ich, jemand, der die Musik spielen soll. Gibt es irgendwen, den Bob Hanning gerne mal treffen würde?
Ich würde wirklich gerne mit Angela Merkel mich treffen, wenn sie jetzt ein bisschen mehr Zeit hat. Und einfach mal ihr politisches Erbe besprechen, sowohl die Dinge, die mir gefallen haben, als auch die Dinge, die mir nicht gefallen haben.
Sehr cool. Paul Drucks oder das Pferd? Drucks the King. Wenn du einen verkaufen müsstest, wer muss gehen?
Ich verschenke Drucks the King und behalte Paul.
Da können wir alle gut mit leben. Und abschließend, das passt sehr gut zum Akkuthema. Wann war dein Handy eigentlich das letzte Mal aus?
In wenigen Minuten wird es aus sein, weil die Batterie nicht reicht. Aber ansonsten immer dann, wenn ich auf den Malediven bin, zwischen morgens und abends.
Ach cool, das sei dir gegönnt. Bob, ich sag tausend Dank. Das hat mir wirklich außergewöhnlich viel Spaß gemacht. Ich finde, wir haben unfassbar geile Einblicke bekommen und vielen, vielen Dank, dass du uns die auch so offen gegeben hast.
Und du glaubst ehrlich, dass nach 2 Stunden und 18 Minuten jetzt noch jemand zuhört?
Das Schöne ist, ich weiß, dass die Leute das tun. Das ist okay. Das Schöne. Ich weiß es. Da muss ich nie mal dran glauben, denn ich weiß okay. es. Und sie haben es okay. völlig zurecht getan. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Hand aufs Herz. Ciao, ciao.